Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Willkommen bei Vinyl und Wein, dem Podcast, in dem besondere Menschen, besondere Musik und besondere Weine zusammenkommen. Mein Name ist Boris Rogosch und in dieser Episode ist Schauspieler Kostja Ullmann zu Gast. Ein echtes Hamburger Original mit großer Leidenschaft für Musik und einer immer tiefer werdenden Liebe zum Wein. Wir sprechen über Songs, die Heimatgefühle auslösen, über seine Kindheit in einer Künstlerfamilie und darüber, wie Musik ihm hilft, in neue Rollen einzutauchen. Von Otis Redding bis Muse, von großen Emotionen bis leisen Momenten. Musik ist für Kostja mehr als nur Soundtrack, sie ist Inspiration. Und natürlich wird auch verkostet, frischer Champagner, spannende Weißweine und echte Entdeckungen im Glas. Begleitet von unserem Sommelier Jonas Hauke. Und dann wird's natürlich auch ganz persönlich, denn Kostja erzählt von seinem eigenen Weinprojekt in Südafrika, entstanden aus Freundschaft, Neugier und dem Traum, etwas Eigenes zu schaffen. Und natürlich erzählt er uns auch, welche neuen Filmprojekte gerade auf ihn warten. Eine Folge über Genuss, Heimat, Kreativität und die Freude am Entdecken. Jetzt bei Vinyl und Wein. Viel Spaß. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Ja, das war Otis und wir gehen gleich rüber zu Kostja. Otis ist nicht da, aber du, herzlich willkommen. Kostja
Dankeschön.
Ullmann, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Du hast es nicht so weit gehabt, du lebst in Hamburg.
Richtig.
Ja. Und hast dich hier durch den Schnee gekämpft. Wir haben nämlich Schneegestöber gerade in Hamburg und das ist selten, deshalb darf man es erwähnen.
Ja, das stimmt. Ja, wir hoffen, dass es so bleibt und die Alster wieder zufriert und dann haben wir ein großes Alsterspektakel.
Das letzte Mal vor 10 Jahren,
oder? Ja, Wahnsinn, das wär's. Ja,
ich habe da sogar damals vor langer Zeit gestanden mit einem kleinen Glühweinstand. Da war das nicht so mit Gewerbe. Werbeamt und so weiter und dann haben wir uns
irgendwie so Glühwein Bargeld only. Ja.
Heiß und belebend stand da.
Und ich meine, hat das geklappt? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja,
die Leute wollten was trinken und es hat keiner so richtig aufgepasst. Wir mussten nur immer den Standort etwas verlegen, weil es natürlich so warm wurde mit dem Brenner da und so weiter und wir standen da rum und dann manchmal
irgendwann in der Mitte der Alster gewesen. Immer weiter so.
Wir sind heute safe. Ich bin auch froh, dass Jonas dabei ist und uns hier betreut. Das ist nämlich ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Hier bei uns im Podcast. Und wir hoffen, dass da das eine oder andere für dich dabei ist.
Ja, ich bin ganz gespannt, ehrlich gesagt. Vor allem mache ich ja gerade Dry January, also das heißt, ich habe ganze, was sind das jetzt?
7.
Hey, komm. 7 Tage schon mal eine durchgehalten.
Woche, du richtig hast, gut. Du warst super. Die 7 Tage warst du super.
Ja, man war ja so
super.
Im Training in der Weihnachtszeit und Silvester und so und dann plötzlich so abrupt aufgehört.
Ist auch nicht gesund.
Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich heute was trinken darf.
Aber wir verkosten ja auch nur. Du kannst ja, du kannst ja spucken, ne? Das werde ich nämlich auch tun.
Okay.
Ich bin nämlich in einer Vorfastenphase. Ich mache das erste Mal, aber es ist begleitet, betreut.
Super, ich habe das auch einmal gemacht.
Ja.
bei mir ging das 5 Tage in der Schweiz, das Ganze. Oh. War großartig. Chenot kann ich empfehlen. Aber ich war ab dem 3. Tag war mir nur schwindelig die ganze Zeit. Man hat, glaube ich, 850 Kilokalorien am Tag zu essen bekommen. Okay. Das war ein ganz tolles Menü, aber ich war andauernd hungrig natürlich. Man hat irgendwelche Brühen und Suppen bekommen und das war's dann. Aber danach habe ich mich tatsächlich richtig gut gefühlt.
Und hast du es denn danach auch noch so ein bisschen gehalten? Ich meine, so streng, wie du das mit dem Dry January meinst.
Ja, man darf wirklich nicht sagen eigentlich. Also das war in der Nähe von, ich bin dann nach Zürich zum Airport danach und habe dann diese 5 Tage wirklich, also so alles entgiftet. Mir ging es richtig gut danach. Und ich bin zum Airport und es hieß auch so, ja bitte versuch mal so weiterzumachen und so. Ich habe am Airport selbst in Zürich, gibt's einen ganz tollen Italiener. Ich habe mich da hingesetzt, habe eine Penne Arrabbiata und ein Glas Rotwein bestellt. Die waren großartig. Ja? Und danach habe ich aber trotzdem weitergemacht. Also aber ich brauchte das einmal. Das hat auch total gut getan, dieses Glas Wein und auch die Pasta. Und danach habe ich dann sehr auf meine Ernährung und auch alles andere geachtet. Und ja, ich glaube, alles muss so immer im Gleichgewicht bleiben, dann ist es auch gesund.
Du bist ja auch ein fitter Typ.
Noch einigermaßen.
Good in shape, würde ich sagen. Daran wird auch dieser Champagner nichts ändern.
Ja. Genau, ich dachte mir so, wie wir das ja abgeschlossen haben, können wir auch wieder einsteigen mit Shampoos. Toll. Wir haben im Glas, ganz spannend, ganz ganz uneigennützig meinerseits, ein Champagnerhaus, für das ich so ein bisschen als Markenbotschafter aktiv sein darf. Es ist EPC. EPC ist am Ende des Tages ein Start-up-Champagner-Gut und zwar das erste, das es so richtig gibt. 2019 gegründet von 3 Personen, logischerweise in der Champagne in Frankreich. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass es nicht so ist, wie wir es kennen. Das ist ein Champagnergut, die haben Weinberge, einen Keller und produzieren selber. Mhm. Hier ist das Thema, es wird alles zugekauft. Das heißt, die arbeiten mit Winzerinnen, Winzern oder im Grunde Weinbauern zusammen, kaufen die Trauben auf und geben das dann in Genossenschafts-Weinkellereien. Das ist nicht unüblich in Frankreich. Mhm. Das ist in Frankreich ein sehr anderes Erbschaftsgesetz als in Deutschland. Mhm. Dadurch gibt es sehr viele Weingüter, die nur sehr, sehr wenig Rebfläche haben. Okay. Es lohnt sich nicht, für 600 Flaschen eine eigene Kellerei zu haben. Das gibst du dann weg. Mhm. Und hier ist so ein bisschen die Idee, einen extrem modernen Champagnerstil zu kreieren. Also die Weine sind sehr frisch. Ich finde sie unglaublich animierend. Trinkt bitte, weil sonst seid ihr... Ihr seid nüchtern.
Vielen Dank.
Ein
Stil, der mir extrem viel Spaß macht, weil es wirklich eine extreme Leichtigkeit hat. Also Champagner haben wir natürlich oft so diese sehr briochigen, runden, warmen Aromatiken. Das hat man hier auch ein bisschen, aber es ist extrem begleitet von Frische. Es ist crisp. Es ist mineralisch, es ist salzig.
Toll.
Ich finde es unglaublich animierend. Es macht mir viel Spaß. Als Brüt, das heißt, es ist nicht komplett knochentrocken, finde ich persönlich ganz schön in letzter Zeit. So dieses Zero-Dosage, Brüt-Natur, also diese komplett brachial trockenen Champagner, die sehr in der Mode sind. Mhm. Ich mag es ganz gern, wenn es so eine ganz kleine Spur Süße mitbringt. Also wir reden ja nicht von einem süßen Wein, das ist ja immer trocken, aber du hast so ein bisschen mehr Trinkfluss.
Ganz toll.
Ja, cooles Zeug. Das ist jetzt der Einstieg der Linie. Kann man nach oben hin, gibt es da relativ viel noch an Lagen, an Einzellagen, Jahrgangsabfüllung. Und das ist jetzt, liegst du so bei Endverbraucherpreis von 30, 32 Euro.
Das ist fair.
Und das finde ich für die Qualität wirklich mehr als fair.
Toll.
EPC. Tolles Haus.
Gefällt mir sehr gut.
Ja, oder? Ich finde das toll. Ich mag es sehr, sehr gerne. Und es ist, wie gesagt, am Ende des Tages, ich meine, ich werde nicht leid, das zu erzählen, aber Deutschland ist eins der höchsten pro Kopf Schaumwein konsumierenden Länder der Welt. Okay. Aber auch sehr viel Schrott dabei, ne? Also wir kennen die großen Namen und die großen Brands und alles. Und wenn Champagner getrunken wird, Champagner ist immer noch so ein bisschen anlassbezogen, ne? Also zu Geburtstag, zu Neujahr, zu Weihnachten. Aber ich finde, so ein Dienstagmorgen verdient ja auch ein Champagner manchmal.
Und so
dann
nämlich.
Darf man auch einfach mal, das muss dann, also es gibt tolle Schaumweine von überall, aber das ist, ich finde es unprätentiös und das finde ich auf eine extrem angenehme Art und Weise, ne, weil du eben nicht direkt 50, 60 Euro ausgeben musst und es nicht so hochintellektuell ist, sondern es einfach Spaß macht, zugänglich ist und sehr verständlich ist.
Gehört Champagner bei dir mit in den Kühlschrank? Ist das sowas, wenn du aufzählen dürftest jetzt, was sind die 5 wichtigsten Sachen im Kühlschrank? Wäre da Champagner dabei?
Champagner ist nicht dabei. Also ich muss sagen, ich bin zum Champagner auch erst so in den letzten 2-3 Jahren gekommen. Also ich habe davor wahnsinnig viel Champagner immer geschenkt bekommen und das waren oft diese Marken, die jeder in Deutschland so kennt, irgendwie, also Massenware, wenn man will.
Ja.
Und ich hatte nie großen Gefallen daran und natürlich auch in der Medienbranche, da hast du dann auch viele Veranstaltungen, wo andauernd Champagner getrunken wird. Ich hatte immer ein komisches Mundgefühl, so, also beim Trinken. Und erst als ich dann wirklich auch mit jemandem zusammensaß, der sich ein bisschen auskannte mit Champagner, wo man genau solche dann irgendwie getrunken hatte, eine Geschichte dann der gehört hat, da hat plötzlich das Champagnertrinken mehr Spaß gemacht.
Ja, ja.
So, und genau sowas ist es ja, was mich dann irgendwie catcht. Und deswegen habe ich jetzt, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte jetzt keinen Champagner im Kühlschrank. Der ist jetzt auch da, aber ich bin jetzt keiner, der andauernd Champagner trinkt. Also das brauche ich jetzt nicht. Mhm. Aber das ist etwas, ja, wie mit so manchen Rebsorten beim Wein, so da taste ich mich immer mehr ran, wo ich nie gedacht hätte, das wäre etwas für mich und plötzlich liebe ich es gerade und so verändern sich Geschmäcker und genauso ist gerade Champagner etwas, was mich gerade total packt und ich bin dankbar, wenn ich mit Leuten zusammensitze, die sich halt gut auskennen, so, ne, und mir was darüber erzählen können, ja.
Weißt du denn noch, wann du deinen allerersten Wein getrunken hast eigentlich? So.
Ja.
Ja, echt?
Ja. Also den Zeitraum ungefähr. Also ich weiß es nicht genau den Moment, aber das war auf jeden Fall mit meinem Vater zusammen. Da bin ich eh zum Weintrinken so ein bisschen gekommen. Ja. Mein Vater war ist auch oder ist totaler Weinliebhaber. Der hat, also vor allen Dingen liebt italienische Weine, ja, über alles. Hat eigentlich seit ich ihn kenne, immer gerne Rotwein getrunken. Und ich hab Bilder von ihm auf meinem Handy, wo da steht er irgendwie so mit 8 Tinanello-Flaschen irgendwie, die damals, meinte er, 15 Mark gekostet haben.
Ja, also da war, das ist aber lange her.
Ja, es ist lange her.
Papa, Opa.
Genau, beides ist er ja mittlerweile. So. Aber deswegen ja, hat er schon immer auch einen sehr, sehr schönen Weingeschmack gehabt und da hat er mich so ein bisschen reingeführt in diese ganze Weinwelt, die total spannend war. Und deswegen bin ich so ein bisschen über die Italiener rein, so die man so kannte, die ganzen Primitivos und so und Chiantis, die es so gab.
Ja,
ne?
Kommt
also,
später.
Ja, toll, spannend. Also, und erst später bin ich dann durch einen anderen guten Freund so ein bisschen auch an die neuen Weinländer dann geraten, ob es die USA ist mit Kalifornien oder Südafrika, auch Australien und so. Und das war für mich auch mega spannend, plötzlich zu sehen, was gibt's da alles noch. Und mein Vater lebt mittlerweile, oder meine Eltern haben lange in Spanien gelebt, mein Vater lebt immer noch da. Und dann fand ich auch plötzlich die ganzen Spanier jetzt spannend. Und jetzt habe ich ein kleines Weinseminar auch gemacht selber, cool. Die WSET-Ausbildung, also im zweiten Grades so. Ne,
ja, was cool, super cool. Spannend.
So ein bisschen, um reinzukommen. Ja, mega spannend.
Hast du das in der Villa gemacht?
Ich habe das hier in Hamburg gemacht, in der Schanze ist das.
Ja, Ina Finn.
Genau, genau.
Die war hier auch schon zu Gast bei uns.
Ja, toll. Ja, ja, großartig.
Die machen das großartig.
Die machen das richtig toll.
Ich glaube, ich muss da auch mal hin, oder?
Ja.
Ina, ich komme.
Irre, ja, bitte. Ja, mit lieben Grüßen. Wir haben vorhin mit ihr noch geschrieben gerade.
Cool. Ah, ehrlich?
Ja, ja, genau. Ja.
Dann grüßen wir sie mal hier.
Aber das ist wirklich ja ganz, ganz liebe Grüße. Und die machen einen ganz, ganz tollen Job. Und ich muss auch sagen, da muss man ja auch viel lernen erstmal. So. Aber da sind mir die Franzosen plötzlich auch zum ersten Mal aufgefallen. Das war irgendwie nie meins in meiner, also hat nie in meiner Welt stattgefunden, obwohl natürlich Frankreich das Weinland ist, ne, die
aber
Tradition.
Frankreich ist auch Champions League.
Ne? Natürlich ist absolut Champions League.
Also wer mit Burgund anfängt,
genau.
Hast du auch zu viel Geld auf dem Konto, mein Freund.
Exakt, aber auch da kannst du mit schlechten Weinen anfangen.
Komplett.
Ja, und wenn du damit irgendwie dann so anfängst, dann denkst du erstmal, nee, Frankreich ist gar nicht meins. Ja. So. Und jetzt, das ist das Tolle, über sich da wieder so ein bisschen reinzutrinken und reinzuarbeiten. Und deswegen ist Wein so etwas unfassbar Spannendes. Einfach. Ja.
Aber geht es dir nicht auch so, dass es so riesiges Feld ist, dass du sagst, ich werde nie alle Weine trinken können,
die es
gibt, genauso wie du natürlich auch nie alle Musik hören kannst. Ne? Man muss sich irgendwie ja auf was beziehen, man muss irgendwie geguided werden, man muss so ein bisschen Anleitung kriegen, weil sonst kommst du da ja nicht durch. Also du musst ja irgendwie so einen Pfad haben. Ne?
Du musst halt viel trinken, viel ausprobieren, gucken, was magst du? Deswegen fand ich das Seminar, was ich gemacht habe, auch so wahnsinnig spannend hier in Hamburg, um zu gucken, erstmal zu verstehen, warum mag ich etwas am Wein und warum auch nicht, das ein bisschen besser benennen zu können alleine so.
Ja, und vor allem, dass man überlegt, okay, pass auf, klar, man sagt, ich mag einen Riesling. Ja, okay, klar, cool, Diggi. Riesling gibt's in jedem Land dieser Welt, Alter.
Genau.
Magst du, also erstmal Trockenfeinherb oder was? Oder ist es die Mineralität, Holz ausgebaut, Stahl ausgebaut? Es ist so ein weites Feld und ich bin völlig bei dir, wenn du da jemanden hast und du sagst, dann macht man eine gute Flasche Wein auf und auf einmal sagst du, oh, Alter, das finde ich aber geil, was ist denn das? Und man, das ist jetzt, ist ein Chardonnay, aber Chardonnay kannte ich ja gar nicht so richtig, kenne ich ja nur so aus Deutschland, genau. Das ist jetzt aber Frankreich. Und zack, hast du schon wieder was Neues freigeschaltet.
Total. Ich war zum Beispiel Riesling, war ich in meinem Kopf abgespeichert, überhaupt nicht meins. So, dann habe ich Jochen 30-Acker kennengelernt irgendwie und habe dann bei ihm mal so ein paar High-End-Rieslinge probiert oder auch einen Weißburgunder, den 1-Acker. Wo ich sage, okay, das hätte ich nie gedacht. Ja, dass ein Riesling so, oder ein Weißburgunder so schmecken kann. Also, dass er so viel, also mir so viel Spaß machen kann.
Aber du sagst jetzt, du hast so ein Seminar gemacht. Das machst du dann ja zwischen den Dreharbeiten.
Ja.
Wenn du frei hast, ist das Entspannung dann für dich?
Ich dachte, Entspannung war null Entspannung. Ja. Du musst halt arbeiten und viel lernen. Also, das ist halt ein bisschen wie Schulbankdrücken wieder gewesen.
Ja, oder?
Aber natürlich, mit dem Unterschied, dass du es für etwas machst, auf was du irrsinnig Lust hast, ja, was dir Spaß macht, wo du Freude dran hast. Und ich meine, in meinem Beruf als Schauspieler muss ich eh wahnsinnig viel auswendig lernen andauernd. Das heißt, das fiel mir jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Problem ist, ich vergesse immer alles ganz schnell auch wieder. Also die Texte, die ich für den Dreh gelernt habe, die sind eine Woche später auch wieder raus aus dem System,
brauch weil
ich
dann mehr,
den
ne?
Platz mache für neue Sachen.
Ja.
Und da ist eher die Kunst, das einfach drin zu behalten, natürlich, weil Wein, ja, mich einfach beschäftigt weiterhin und ich das irgendwie spannend finde, das Thema. Aber das heißt, da muss man weiter dranbleiben, was nicht so einfach ist. Ich merke jetzt schon, oh, ganzen Weinregionen in Frankreich und wo war was nochmal und das ist gar nicht so einfach. Aber gut, dann sitzt man jetzt wieder zusammen und kann sich wieder reinarbeiten und hört wieder was über die Champagne gerade. So
jetzt wird es aufarbeitet.
Super. Ist genau. Ja immer Auffrischung, ja. Genau.
Ja, bloß nicht abfragen, aber
dreh mal weg, wir machen, die nächsten
Blind. Das ist Horror. Ja.
Eine sehr kurze Folge.
Ja, genau.
Das ist total aggressiv rausgestürmt. Was ist los?
Wir reden über Wein, aber wir reden auch über Musik.
Musik, ja.
So, und du hast hier ein bisschen was überlegt, was du uns mitbringst, beziehungsweise was wir hier hören. Otis hatten wir ganz kurz eben gehört und angesprochen. Wie kommst du auf den Song?
Ach, das ist so ein Song, als ich den zum ersten Mal gehört habe, bin ich gerade lange im Ausland gewesen und bin wieder nach Hamburg gekommen und bin dann mit dem Auto reingefahren nach Hamburg über den Hamburger Hafen. Und dann kam dieser Song, ich dachte nur so, okay, das passt ja gerade wie Arsch auf Eimer und das hat mich so berührt und ich hatte plötzlich so einen Bezug zu Hamburg und diese Liebe, das hat so ein Heimatgefühl plötzlich, was so entstanden ist bei diesem Song, obwohl er natürlich über einen anderen Hafen da gesungen hat.
Hey, Mann.
Aber das war, deswegen ist es für mich so ein, wenn ich diesen Song höre, sehe ich mich sofort am Hamburger Hafen unten, wie ich da mit dem Auto langfahre, die Container sehe, die dicken Schiffe, die da reinfahren und fühle mich einfach zu Hause.
Das ist auch ein schönes Gefühl, oder? So nach Hause zu kommen?
Ich glaube, es ist ja, ich bin natürlich wahnsinnig privilegiert. Ich bin hier in Hamburg geboren und aufgewachsen. Man lebt ja schon in so einer Bubble hier einfach, ja. Mir geht's hier wahnsinnig gut. Und ich kann von Glück reden, dass ich gerne in der Stadt bin, in der ich lebe. Ja, und ich freue mich immer wieder zurückzukommen. Und da ich beruflich ja auch wahnsinnig viel unterwegs bin in anderen Städten, in anderen Ländern, ist dieser Moment des Nachhausekommens immer etwas ganz Besonderes. Ja, ich freue mich über jede Nacht, die ich in meinem eigenen Bett schlafen kann. So,
ja, ne? Irgendwann ist das so.
Ja, irgendwann ist das so. Und ich liebe es auch, die Welt zu bereisen und Weine auf der ganzen Welt zu trinken. Aber dann irgendwann wieder zu Hause in den eigenen vier Wänden zu sein, im eigenen Bett zu schlafen, auch in der eigenen Küche zu kochen und sowas zu machen, das ist etwas ganz Besonderes. Und deswegen ist Hamburg für mich einfach so ein richtiger Heimathafen im wahrsten Sinne des Wortes. Und immer wenn ich auch nach Hamburg reinfahre, es gibt immer dieses Schild Hamburg natürlich, dann grüße ich auch immer und freue mich, das Schild zu sehen. Moin! Moin.
Ja.
So, das ist immer was Besonderes, so dieses Schild da zu haben.
Ehrlich.
Also deswegen ist Hamburg etwas ja sehr Besonderes natürlich, auch eine einfach große Heimat für mich.
Und wenn du sagst, wenn du zurückkommst, ist wunderbar und du fühlst dich zu Hause, gibt es so andere Orte für dich auch, so Sehnsuchtsorte?
Ach, das hatte ich früher noch viele mehr. Also ich habe immer noch das Bedürfnis, viel zu reisen und viel zu sehen von der Welt. Es gibt schon so Orte wie Südspanien, Marbella, wo mein Opa gelebt hat, meine Eltern zusammen gelebt haben und jetzt noch mein Vater lebt. Das ist für mich auch so eine zweite kleine Heimat, weil ich da eigentlich jedes Jahr ein, zweimal bin und das so ein Ort ist, wo ich nicht das Gefühl habe, ich müsste irgendwas noch sehen, weil ich da eigentlich alles kenne.
Man kennt es.
Ja, ich kenne das Gefühl.
Man kann da runterkommen, zur Ruhe kommen. Man kann da einfach am Strand langlaufen, kann da Tennis spielen oder mal auf den Golfplatz gehen und guten Wein trinken. So, Und das ist etwas, was ich liebe. Aber Kapstadt ist so ein Ort, wo ich jetzt das große Glück habe, wieder hinfliegen zu können, jetzt Ende Januar. Wir sind gerade jetzt Anfang Januar noch.
Für Arbeit oder Vergnügen oder es Kombination?
Eigentlich ist es Urlaub, also Vergnügen, aber auch ein bisschen Arbeit. Da ein sehr guter Freund und ich da auch gemeinsam Wein machen.
Siehste, guck mal, jetzt kommen hier die Sachen raus.
Aha.
Aha. Ja, ich kann noch nicht so viel verraten, aber wir machen da eigenen Wein, was total spannend ist. Mein sehr guter Freund Lasse Sobich, die St. Pauli-Fans werden ihn wahrscheinlich kennen oder hat auch beim 1. FC Köln gespielt, kurz beim HSV, was mich sehr glücklich macht.
Okay, damit wird das auch geklärt.
Da hast du alle glücklich gemacht.
Genau. Und genau, wir kennen uns seit über 10 Jahren, sind wirklich Best Friends und teilen tollerweise auch den gleichen Weingeschmack, was sehr besonders ist. Und der hat nämlich vor einiger Zeit jetzt seine Karriere beendet und hatte für sich entschieden, diese Karriere in Südafrika zu beenden. Der hätte überall hingehen können, aber wollte unbedingt dahin, weil er Land und Leute einfach auch liebt und immer auch Lust auf was Neues und was anderes hat. Und ich habe ihn da natürlich einige Male dann gleich besucht, habe das natürlich genutzt, weil ich da auch schon sehr häufig war in der Ecke. Und irgendwann saßen wir da, haben da irgendwie aufs Wasser geguckt, haben da irgendwie einen sehr guten Wein zusammen getrunken und dachten, ach, es wäre irgendwie schön, so einen Wein, einen eigenen Wein zu haben, für Familie und Freunde einfach. Und dachten, wir nehmen einfach einen Wein, den es gibt, machen unser eigenes Label drauf und fertig aus, 100 Flaschen. Und dann haben wir mit mehreren Weingütern da vor Ort gesprochen und dann hieß es irgendwann bei einem Winemaker, hey, wir können auch unseren eigenen Wein kreieren, wenn wir Lust haben, müssen nur ein paar mehr Flaschen abnehmen, also eine Palette 600 Flaschen.
600 Flaschen Abfahrt.
Und wir dachten, ja, okay, selbst bei 600 Flaschen, die könnte man natürlich auch verkaufen, aber selbst wenn wir die nicht verkaufen, 600 Flaschen kriegen wir auch selber weg. Also packen wir in den Keller und kann man verschenken für Freunde, alles wunderbar. Und die Idee ist aber immer mehr gewachsen und jetzt haben wir 600 Weiß, 600 Rot und nochmal 1200 Rosé kreiert. Und das ist jetzt aber immer noch überschaubar alles. Und jetzt wollen wir uns ja jedes Jahr steigern und ein bisschen wachsen und gucken,
schon ein bisschen,
wie das so ankommt.
Business dann.
Ja, also, nicht mehr. Also verdienen werden wir so schnell nicht daran. Nee. Dafür haben wir viel zu viel Liebe und Geld auch vor allen Dingen da reingesteckt, weil wir vor allen Dingen Weine machen wollten, die uns schmecken, in allererster Linie. Wir wollten keinen Wein machen für die Leute, damit die einfach was zum Trinken haben und was Süffiges haben, um so den Geschmack aller zu treffen, sondern wir sagten, so, das ist das, was uns repräsentiert, was wir sind, was wir lieben und mal gucken, wen wir damit abholen können. So, ja, und
da sind wir sehr gespannt drauf. Dürfen wir dich ja nochmal einladen?
Oh, ja, unbedingt, da komme ich gerne mit Lasse vorbei.
In Südafrika?
Ja, oder so.
Bitte, so machen wir das.
So? Genau.
Ja. Kann man da auch steuerlich absetzen, super.
Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber ja.
Eine Airline finden wir auch noch.
Ja, genau.
Das heißt, du wirst ihn jetzt auch das erste Mal dann probieren, wenn du da bist?
Wir haben ihn schon probiert. Ja, also der ist schon fertig. Also wir haben, ich kann verraten, es gibt einen als Rotwein Cabernet Sauvignon Syrah Blend, den wir haben. Beim Weißen haben wir einen Chardonnay. Und dann haben wir noch einen schönen Rosé. Und ja, natürlich war es total spannend, sich mit dem Winemaker hinzusetzen und diesen Wein zu kreieren, den wir haben wollten. Deswegen haben wir auch diese Ausbildung, Lasse und ich beide gemacht, um so ein bisschen auch Ahnung, nicht nur trinken zu können, sondern auch ein bisschen Ahnung von der Materie zu haben.
Ja, super wichtig.
Ja, und natürlich ist jetzt, wie gesagt, alles Learning by Doing jetzt auch. Aber natürlich sind wir auch abhängig von einem sehr, sehr guten Winemaker, den wir da vor Ort haben, in Stellenbosch. Aber natürlich ist es trotzdem ein Naturprodukt und man weiß natürlich nie, was am Ende rauskommt, so 100%.
Ja, aber sehr cool. Also das macht doch Riesenspaß, oder?
Ja, es macht irre Spaß, vor allen Dingen, wenn man den Wein dann trinkt und wir hatten wirklich beide Tränen in den Augen und lagen uns im Arm, weil wir dachten, das ist genau das, was wir wollten, wo wir hin wollten und so. Und deswegen, natürlich wollen wir, dass es den Leuten genauso schmeckt wie uns, aber es ist auch ein bisschen egal, weil wir jetzt schon so glücklich sind. Ne?
Aber wenn ihr jetzt schon sagt, ihr verdient damit eh kein Geld, ist doch scheißegal. Ja, ne? Dann hast du es über 600 Flaschen lecker.
Naja, und wer weiß. Ne? Aber das heißt, es gibt eine große Präsentation demnächst?
Genau, also wir werden den jetzt, sind jetzt gerade dabei, den hierher zu bekommen, nach Hamburg und dann wird es den auch, das wird man mitbekommen, wenn der dann auch präsentiert wird. Und
wird
dann,
man,
genau, da werden wir natürlich große Aufruhr machen, ist ja selbstverständlich. Ja. Aber genau, da sind wir auch natürlich sehr, sehr gespannt.
Ja, Dankeschön. Da freuen wir uns auch drauf und freuen uns auch mit dir. Das ist ja ein tolles Projekt.
Wir kommen da irgendwann hin, auf jeden Fall, ja.
Wir sollten jetzt vielleicht, bevor wir was trinken, Jonas, nochmal Musik hören, oder?
Sehr gerne.
Von der
Abfolge
her.
Was wir machen. Muse kommt jetzt, oder?
Ja.
Ja, oh. Muse, Black Holes and Revelations. Ich muss ablesen, weil ich bin, also, so sehr ich Musik liebe, ich kann sie mir nie merken, wie sie heißen, die ganzen Tracks und Leute. Aber Muse, einer der tollsten Konzerte, auf denen ich je war. hier in Hamburg in der Barclaycard Arena jetzt und ein gigantisches Konzert. Für mich ist diese Musik wie von einem anderen Planeten. Die holt einen so ab und weswegen die mich auch so berührt. Mein Vater ist Drehbuchautor gewesen und wir haben irgendwann mal auch zusammen einfach geschrieben. So, und ich habe aber keine Ahnung vom Schreiben, muss man dazu sagen. So, ich weiß vor der Kamera, was ich mache, aber nicht dahinter. Und ich hatte meinen Vater natürlich zur Hilfe, aber das Tolle ist, dass Musik mich total inspiriert hat. Also wenn ich manchmal so eine Blockade hatte, habe ich einfach Muse angemacht und dieses Album vor allen Dingen hat die Geschichte im Kopf gebildet. Ich habe die Szenen vor meinem geistigen Auge plötzlich gehabt, was total abgefahren war. Und deswegen ist diese Musik irgendwie ja ganz wichtig für mich und schön und liebe dieses Album.
Wir freuen uns auch. Muse, schöne Wahl.
Ja, danke.
Sehr gut. Massive Black Hole. Ah, wir haben es dir vorher nicht gesagt, wir spielen nicht aus.
Ist nicht
wir spielen nur an. Ja. Kann man ja zu Hause weiterhören. Ne?
Gute Nummer.
Ja, macht ein bisschen Druck hier in die Gemeinschaft. Ja. Bist du eher so lautere Musik? Und, Kannst du alles?
Ich glaube, so Musikliebhaber hassen mich. Hassen so Leute, die sagen, ich kann eigentlich so alles hören. So, ne? Ist so ganz schlimm. Aber es kommt wirklich auf die Stimmung drauf an, in der ich gerade bin. Ja. So, ich habe gerade gestern meiner Freundin gesagt, so, ich habe gerade Lust, einfach klassische Klaviermusik zu hören. So, ich finde ich auch mega schön. Gibt so Abende, dann liebe ich sowas. Ich kann aber auch richtig harten Deep Techno hören oder sowas. Also es kommt wirklich darauf an, in welcher Stimmung ich bin. Es ist egal, aber es muss mich halt irgendwie packen und berühren.
Komisch, dass du das sagst, weil ich musste gestern Edvard Grieg hören. Ich habe im Fernsehen irgendwas gesehen und dann da lief Grieg und habe gesagt, jetzt musst du Grieg hören. Auf jeden Fall. Da ging nichts anderes. Also, ja, geil. Und da habe ich es wirklich in der Klassik. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, welcher Komponist das ist. Und ich musste es dann auch echt mir aneignen. Also ich habe ein Mitgefühl, absolut.
Ich habe dasselbe Thema, ne? Also ich meine, ich sammle ja auch echt gerne Vinyl und gerade seit wir diesen ganzen Podcast und sowas machen, ne? Aber ich habe das auch, ich höre alles. Ja. So, und also wirklich auch von bis und ich bin auch mal so, Album,
und das sind so große Künstler,
super bekannt, muss man eigentlich kennen. Ich kenne das Lied, Mann, das ist super erfolgreich und gerne, sagt Luis auf. Auflösung zum Wein, mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt, ob euch das gefällt, weil du hast ja so ein ganz leicht mal abgegeben, wo du drauf stehst. Und gerade wenn du jetzt irgendwie sagst, ihr macht Chardonnay und Cabernet, das dann, ich glaube, wir finden ganz gut zusammen.
Das geht natürlich genauso in der
Richtung. Ich habe eine Überleitung genommen, weil ich bin irgendwie heute Morgen durch den Keller gegangen und habe überlegt, was ich spannend finde. Mhm. Und das ist ein Fomint aus Ungarn, aus dem Tokaj. Tokaj ja eigentlich für Süßweine sehr bekannt.
Genau.
Das ist trocken ausgebaut, aber es ist halt so leicht oxidativ ausgebaut. Und das finde ich immer sehr spannend. Das heißt, so in der Nase, also oxidative Noten halt mit viel Sauerstoffzufuhr während der Fermentation. Mhm. Sorgt halt oft für so was Nussiges, ein bisschen was Brandiges, karamellig.
Mich freut gerade, dass du nussig sagst, weil das war die erste Assoziation, die ich gerade hatte.
Ja, das finde ich immer so ein bisschen, ne? Ja. Salzig, es ist mörderkarg hinten raus. Ja. Ne? Es ist fast so kalkig, kreidig, sehr griffig. Ein bisschen im Holz ist er gewesen, dadurch hast du auch so eine gewisse Spannung und eine gewisse Cremigkeit. Aber hinten raus ist das ist so, total. Boah, das wässert dich von innen.
Ich finde ihn mega spannend.
Finde ich cool, fand ich immer so gedacht, hätte ich mal Lust drauf. Aber wie gesagt, ist halt schon so ein, ist ja immer das Thema schon für mich eher so ein bisschen progressiver und bisschen, ne?
Ja, das ist nicht so das Offensichtliche, das finde ich irgendwie nee, spannend. Ja. Es geht halt irgendwie was, da passiert halt hinten raus ganz viel, ne? Das ist echt toll.
Genau, vom Weingut Oremus, muss dazu sagen, dass Oremus von Vega Sicilia gekauft wurde vor ein paar Jahren.
Ah,
Vega Sicilia, okay, relativ bekannt für so Unico, Valbuena, Pintia, so einige der teuersten Weißweine aus dem iberischen Raum, Rotweine. Ist natürlich dadurch relativ groß geworden, die Weinstile sind vielleicht so ein bisschen generöser geworden. Ich finde das immer wieder gut. 2021er Jahrgang, bisschen mit 4 Jahren Reife, glaube ich, auch ganz gut in einem sehr schönen Trinkfenster.
Ich will aber nochmal auf die Musik.
Ja.
Spielst du eigentlich ein Instrument? Machst du selber Musik?
Oh, jetzt kommt der traurige Part vom Podcast.
Oh. Ja. Spiel mir das Lied.
Nicht wirklich, nee. Ich habe, meine Eltern haben alles versucht.
Ja.
Die haben mich nie gedrängt, aber die haben schon, ich habe mit Klavier angefangen, habe irgendwie 3 Jahre Klavier gespielt. Leider bin ich da nicht dran geblieben, was ich jetzt zutiefst bereue. Ich habe eine Klavierschule bei mir im Haus und denk und höre das manchmal und denke, boah, ist das schön einfach. Dann habe ich, weil ich hier in Hamburg an der Albert-Schweitzer-Schule war, musikalische Schule, ich bin da hingewechselt und im Orchester fehlte noch eine Klarinette. Habe ich die Klarinette übernommen. Ich habe es leider gehasst, die Klarinette. Also gar
die ist auch nicht einfach,
Instrument,
oder?
Klarinette ist nicht einfach. Das ist genau dieses, so, ist wie eine lange Flöte, wie so eine Oboe, wenn du was sagst. Hast aber wie so ein Flötenmundstück, aber mit so einem Holzplättchen immer. Und das war das, was ich so schwierig fand. Dieses Holzplättchen musste immer so ein bisschen anfeuchten davor. Mhm. Und das war für mich wie dieses Gefühl, so Fingernägel über den Tafel zu ziehen. So. Ich fand's grauenhaft.
So Gänsehaut, wenn du so sagst.
Sorry für alle, die gerade zuhören. Aber das war der absolute Horror für mich. Deswegen hatte ich da auch nicht so einen großen Spaß dran, bin nicht hängen geblieben. Meine Nichte spielt jetzt Klarinette und liebt es und die ist auch ganz toll. Und dann habe ich irgendwann für einen Dreh Gitarre spielen dürfen. Du darfst ja andauernd für einen Dreh irgendwas lernen, was ja toll ist. Und habe dann irgendwann auch die Gitarre gespielt und habe eine E-Gitarre auch von denen geschenkt bekommen. Und habe auch mir eine Akustik danach direkt gekauft und habe dann so ein bisschen so 1-2 Jahre gespielt, bin dann aber auch da nicht dran geblieben. Also ich bin leider nicht so musikalisch, was vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht gut, gerade bei der Gitarre nicht gut singen kann oder das Gefühl habe, ich kann nicht gut singen. Und
das wollten wir jetzt nämlich testen.
Ja, gib mir noch 2-3 Flaschen, dann können wir darüber reden.
Trink meinen Wein.
deswegen spiele ich gar kein Instrument so wirklich, nee.
Aber, und hast du mal eine Rolle denn gehabt, wo du singen musstest? Oder da hast
also häufiger schon. Ja, ich habe bei Bibi und Tina selbstverständlich, habt ihr ja alle hier am Tisch gesehen wahrscheinlich.
Das war mein Lieblingsfilm.
dann gab es einen Film, Groupies bleiben nicht zum Frühstück, da habe ich wirklich einen Sänger gespielt, einen Rockstar gespielt. Da sind wir sogar für die Promo danach bei The Dome aufgetreten. Das gab es damals noch, Musikveranstaltung. Damals in Hannover in der Arena auch, glaube ich, 30.000 Leute, die da waren. Jason Derulo, David Hasselhoff war da, der zu mir ankam und mich umarmt hatte, weil er mich mit irgendjemand verwechselt hat wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Ich fand's Weltklasse auf jeden Fall. und da haben wir, aber das war dann alles Playback natürlich dann, wie alle Künstler bis auf einen, glaube ich, immer bei der Veranstaltung. Aber dieses Gefühl, Rockstar zu sein auf der Bühne, du hast 30.000 Leute, die uns ja alle nicht kannten, weil wir eine Filmband waren, aber trotzdem ausgerastet sind. Mhm. Egal, wo ich hingeguckt habe, die Leute haben gekreischt. Ich habe dann mir bei den anderen Bands abgeguckt. Ich hatte eine E-Gitarre auch dazu, habe noch gespielt, während ich gesungen habe. Und habe dann das Plektrum so ins Publikum geschnipst am Ende.
Genau.
Leute sind raufgestürzt. Genau. Ich dachte, okay, so fühlen sich also Rockstars. Und kein Wunder, dass sie alle irgendwann durchdrehen, weil dieses Gefühl, was du da von diesem Publikum bekommst, ist überwältigend. So, deswegen, ich bin froh, dass ich hinter der Kamera bin und oder vor der Kamera, aber ein paar weniger Leute dann da sind. Ein bisschen entspannter das Ganze.
Aber angefangen hat es auf der Bühne.
Angefangen hat es auf der Bühne.
Und wenn ich richtig informiert bin, hast du dieses Jahr sogar Bühnenjubiläum. Und 30 Jahre, ne?
Bitte was?
Ja.
Das will ich nicht hören, sowas ist ja grausam. Wie alt bin ich denn?
Doch. Dann müssen wir jetzt mal.
Ey, du hast recht, mit 11 Jahren das erste Mal.
Oder?
Ja, also es hört sich aber lustig an, Bühnenjubiläum, weil es klingt so, als wäre ich jedes Jahr auf der Bühne und würde die ganze Zeit durchspielen. Ich bin alle 5 bis 6 Jahre mal auf der Bühne, wenn es hochkommt. Also deswegen, ich spiele sehr selten auf der Bühne, weil es dann doch schon ein sehr anderer Beruf ist, als vor der Kamera zu stehen.
Ja.
Den ich aber trotzdem immer wieder so spannend finde, um ihn wieder ausprobieren zu wollen. Also, aber deswegen 30-jähriges Bühnenjubiläum schreibe ich mir, glaube ich, jetzt ab jetzt in die Vita.
Also mit 11 im Theater auf der Bühne zu stehen, ist ja trotzdem nicht so.
Ja, aber ohne, oder? Da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen, weil ich habe mit 11 Jahren meine Bühnenpremiere war ein Stück von Molière hier im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, die ich ganz lieb grüße. Isabelle Wette-Schütter, damals Intendantin, jetzt hat der Sohn übernommen, auch liebe Grüße. Und da hat Jörg Plewa damals gespielt, Molière, und wir haben eine Kinderrolle, die es da gab, da haben wir uns abgewechselt, das war mal der Sohn Anton Plewa, der selber mittlerweile Regie führt und auch selber spielt. Ja. Meine Schwester Chantia, die auch selber spielt, Theater vor allen Dingen, und ich, wir haben uns abgewechselt. Und es war eine Mädchenfigur. Wir waren zwei Jungs, ein Mädchen, die eine Mädchenfigur gespielt haben. Man hat uns nur am Fenster gesehen, so bis zur Brust. Heißt, wir hatten immer eine Bluse an. Ich hatte eine Perücke auf, Anton genauso. Und unser einziger Satz war, und dann? Und das war's. Und wir waren den ganzen, aber die ganze Vorstellung waren wir da an diesem Fenster und haben geguckt. Also, und es gab diesen einen, dann diese eine Frage.
Aber zu sehen
waren
ja die ganze Zeit.
Genau, und das Publikum hat sich dann also wirklich totgelacht in diesem Moment. Und ich dachte, okay, das ist ja der Hammer. Also das ist Schauspielerei.
Ein Satz.
Wie einfach ist das denn, dass man alle zu lachen bringen kann mit so einem Satz? Wie toll ist das? Ich habe es natürlich null verstanden, was da passiert. Aber ja, das war mein Anfang.
Aber du bist ja dabei geblieben. Ja. Wie kam das? Also ich meine, du bist so ein bisschen, du hast es ja gerade erzählt, dein Vater Drehbuchautor und
Mutter Tänzerin, Ballerina gewesen.
Also da kommt man ja schon so ein bisschen aus einer künstlerischen Familie.
Stimmt, ja. Ja, also deswegen, ich bin da schon natürlich und meine Schwester genauso irgendwie so reingeboren in das Ganze, was total schön war, in so einer Künstlerfamilie aufzuwachsen. Mhm. Also weil wir nicht, also wir haben zwar unsere Eltern nie vor der Kamera oder auf der Bühne wirklich gesehen, weil die da eigentlich dann schon durch waren mit der Karriere, beziehungsweise sie haben sich dann auf uns konzentriert und haben was Neues gemacht. Und die haben dann die Musicalschule hier gegründet in Hamburg, die Stage School of Dance and Drama. Jetzt kennt man das unter On Stage mittlerweile.
Ja.
Also haben sie damals in den 90ern verkauft. Und die haben das gegründet damals, das Ganze. So. Und wir sind da halt aufgewachsen, dass meine Schwester und ich dann irgendwie da saßen und meine Mutter beim Ballettunterricht zugeguckt haben, mein Vater beim Schauspielunterricht. Und wir saßen und dann lagen dann als Babys zwischen den ganzen Beinen, während da getanzt wurde. Und sind damit so aufgewachsen, was irgendwie ganz schön war. Oder bei uns zu Hause waren andauernd irgendwelche Freunde, Veranstaltungen, wo dann irgendwie am Klavier gespielt wurde und gesungen wurde. Und wir hatten in unserem Wohnzimmer Ballettstangen zum Tanzen.
Nice.
Also meine Schwester und ich haben auch, seit wir klein sind, Ballett getanzt, dann an der John-Neumeyer-Schule hier, den ich auch ganz lieb grüße. Also deswegen, das war schon eine ganz, ganz tolle Kindheit, die wir hatten. Und da war es natürlich so ein bisschen vorbestimmt, auch wenn meine Eltern zwar immer gesagt haben, guckt mal lieber, dass ihr was Richtiges macht und so und eine Sicherheit habt.
Aber so haben die es nicht gesagt.
Nee, aber die haben also gesagt, also die haben uns aber von Anfang an klar gemacht, dass dieser Beruf, dass der keine Sicherheit mit sich bringt. Ja, und dass man das wirklich auch wollen muss und dass es Monate und Jahre geben kann, wo man nichts verdient. Ja, und das ist, also als Künstler unterwegs zu sein, ist ja, hat total viele tolle Seiten und schöne Seiten, aber auf der anderen Seite ist es zum Teil manchmal auch echt nervig und du brauchst echt ein dickes Nervenkostüm, damit klarzukommen, wenn du immer gesagt bekommst, nee, du bist nicht gut oder das war irgendwie, mach das anders oder kriegst ja, wenn man ehrlich ist, wenn man zu Castings geht, mehr Absagen als Zusagen und brauchst du schon ein dickes Fell dafür, ja, und das ist gar nicht so einfach und das haben aber unsere Eltern uns Gott sei Dank sehr, sehr früh mitgegeben und haben uns auch so ein bisschen geguided, was es so angeht, welche Rollen wir annehmen, was wir vielleicht ablehnen, also waren auch sehr wählerisch von Anfang an. Und das hat uns auch sehr geholfen. So, und das hat mir zumindest, kann ich sagen, eine komplette, so eine Sicherheit und eine Ruhe mitgegeben, so mit der ich durchs Leben gehen kann. Die hilft jetzt nicht nur im Beruf, sondern auch so im Leben, dass ich immer an das Gute glaube, es kommt schon alles und wird schon alles. Und selbst wenn es mit der Schauspielerei, ich meine, ich bin jetzt 41 und ich bin im Beruf und es läuft auch gut, aber selbst wenn es jetzt nächstes Jahr nicht mehr laufen sollte, dann mache ich halt was anderes und ich finde irgendwas, was mich glücklich macht. Und ich halte eh nichts davon, alles von einer Sache abhängig zu machen.
Oh, Wein war, ne? Wein.
Deswegen, ja, so ein Weinprojekt nebenher zu haben, auch toll. So, ob es funktioniert, keine Ahnung.
Nee.
Wäre schön, wenn es
funktioniert. Aber
man
muss es einfach mal ausprobieren.
Genau, Sachen machen, die einen glücklich machen, die einem Spaß machen. So, wenn man die Möglichkeit hat, da irgendwie, natürlich muss man was wagen auch, ne? Und auch ein Risiko oft gehen und so. Aber ja,
Das, aber ich muss ja mal sagen, als dann klar war, dass du zu uns kommst, als wir den Termin hatten, und man guckt dann mal, man guckt dann fern, ne? Und man, oder man guckt auf Netflix oder so, ja. Plötzlich sagt, der ist ja überall. Der ist ja überall. Also ich wusste natürlich, dass du viel machst, aber dann habe ich gedacht, mein Gott, was macht der alles? Aber es ist, glaube ich, dann auch irgendwie so, dass das Bewusstsein, wenn man da ein bisschen die Augen aufmacht, dass man das anders wahrnimmt. Ne?
Total, total. Ich glaube, dadurch, dass ich natürlich auch nie irgendwo fest in einer Serie oder sowas war, wo man sagt, damit verbindet man mich, sondern ich sehr viele unterschiedliche Figuren spielen durfte in meinem Leben, ist es schwer, mich irgendwo so einzuordnen oder so. Klar, ach, den kenne ich doch da und daher, sondern ist ganz unterschiedlich. Und das ist aber auch schön, weil ich natürlich durch von Bibi und Tina bis zum Tat oder sonst was, also ganz viele Altersgruppen auch ansprechen kann und mich selber so ausprobieren kann, was toll ist, weil ich dadurch natürlich auch immer wieder die Chance habe, ganz viele neue Seiten an mir auch kennenzulernen. Ja, weil mit jeder Rolle, die du spielst, setzt du dich auch mit dir selbst auseinander und denkst so, okay, das steckt auch noch in mir. Und wo oder wo kann ich das denn herholen? So, ich habe bei meiner allerersten Kinorolle, Sommersturm damals, da musste ich, hatte ich so eine Szene, wo ich so schreien musste und sauer sein musste. Und ich konnte das nicht.
Nee?
Nee, weil ich denn nie das gemacht habe. Ich bin total in so einer Familie aufgewachsen. So, wir haben alles so miteinander ausdiskutiert, also konnten reden über alles. Meine Eltern waren meine besten Freunde so auch irgendwie. So, weißt du, wenn ich meine erste Zigarette geraucht habe, sagte, ja, rede mit mir, wenn du es willst und so. Also es war so alles kein Thema. Ja. Ich musste nie wirklich rebellieren. Aber das war für die Schauspielerei im Moment war es nicht so geil, weil ich dann dachte, fuck, ich weiß gar nicht, wie man jetzt sauer und Wut empfindet und das dann aber auch zu erfahren und das aus mir rauszuholen, war total geil, ne? Also und total schön und so ist es ja mit so viel Emotion und Dingen, die in einem stecken, ja, die man über sich ja so erfahren darf dann.
Wie macht man das? Wie arbeitet man sich in so eine Rolle rein?
Ganz unterschiedlich, aber es ist so, also es kommt natürlich immer auf die Rolle drauf an. Es gibt Figuren, da lese ich und weiß sofort, wie ich die spiele. Ja. Sofort ein Gefühl dafür. Mhm. Andere denke ich, okay, muss ich gucken, wie ich mich da reinarbeite. Ich mache ganz oft zum Thema Musik eine Playlist für eine Figur.
Ah, ja, das was ist hört so ein, der?
Was hört die genau, Figur was hört für diese Musik? Figur für Musik? Also es geht darum, erstmal auch eine Vita zu schreiben für die Figur. Mhm. So, weil es gibt manchmal Regisseure, Regisseurinnen, die machen das von sich aus, schreiben einem schon so eine Vita vor und dass man so eine Idee hat von der Figur, ja, dass man auch auf demselben Nenner ist, ja, weil man muss ja ehrlich sein, wenn 10 Leute ein Drehbuch lesen, hast du 10 verschiedene Geschichten im Kopf, so, ne? Und es geht ja immer darum, dann so einen Weg zu finden, so einen gemeinsamen Weg. Und ja, deswegen mache ich mir gerne eine Vita, gerne eine Playlist, so ein bisschen, um so ein Gefühl für die Figur zu haben. Und allein, wenn ich dann diese Musik anmache, hilft es mir total schon, in diese Figur reinzufinden. Dann natürlich auch Kostüm, Maske ist auch etwas, was einem super hilft. Aber gerade diese Vita ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil man auch gerade so reagieren will, wenn man improvisiert zum Beispiel. Dann willst du ja nicht, was würde der jetzt denken, sondern du willst ja einfach in der Figur sein und sie fühlen und dann muss es automatisch rauskommen.
Unmittelbar kommen, so.
Ja, genau.
Gab's Mac Miller auch bei einem deiner Charaktere auf der Playlist?
Den gab's nicht auf der Playlist. Der Song hat mich begleitet, als ich in Südafrika gedreht habe mal. Auch viele, da haben wir Der Weg zum Kilimandscharo, ist der Film, also nichts mit Kapstadt zu tun, aber wir haben da gedreht.
Afrika.
Film ist fake, ja, das ist wirklich so. Sah alles danach aus, aber ich, der Song hat mich irgendwie total berührt und ich wusste gar nicht warum, wie so oft manchmal das so ist, wenn man so einen Song hört. Ich finde Mac Miller war so ein unfassbarer Interpret einfach. Und wenn man dann den Text sich anhört, wo es ja wirklich auch um Leben und Tod geht und auch gerade das um den Tod, ja, dass das dazugehört und dass es okay ist, fand ich das so total schön. Ja, und das hat mich dann so doppelt berührt und bin eh durch meine Eltern damit aufgewachsen. So, also wir haben uns viel mit dem Tod auch auseinandergesetzt und darüber gesprochen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade in der westlichen Gesellschaft irgendwie mehr integrieren müssen ins Leben, ist nämlich dieser Tod. Oder zu verstehen, dass der einfach dazugehört und dass es okay ist und den nicht zu verdrängen, sondern darüber zu reden. So. Und das ist der Song für mich.
Und spielt ja hier bei Mac Miller auch eine ganz besondere Rolle oder bei diesem Album,
genau.
Circles, weil du hast wieder einen Interpreten, der das nicht erlebt hat, die Veröffentlichung des Albums.
Ja,
ne?
Unglaublich, ja, stimmt.
Der Song heißt Everybody. Mhm. Hören wir mal rein.
Everybody's gotta love. Everybody's gonna die. Everybody just wanna have a good, good time. I think you know the reason why.
Ja, würde man jetzt sagen, lass mal weiterhören, ne? Lass mal das Album durchhören,
ja, genau.
Mach die Flaschen auf, aber wir haben ja hier einen Auftrag.
Ja. Der wäre?
Wir wollen dich ja noch ein bisschen ausfragen, also, ja. Ne? Über deine musikalische Sozialisierung.
Ja.
Weißt du noch, welches das erste Album war, dass du oder die erste Platte, die du dir gekauft hast?
Oh Gott, das ist jetzt unangenehm. Jetzt, also das erste Album, was ich hatte, war eine Kassette von Michael Jackson, Off the Wall. Das war das erste Album, was ich hatte. Ach, mega. Das habe ich wirklich geliebt. Ich glaube, die ersten CDs, die ich dann so hatte, also Michael Jackson habe ich rauf und runter gehört und wirklich auch geliebt. Die erste Single-CD, die ich hatte, da hatte ich zwei bekommen zu meinem Geburtstag, weiß ich noch, von Freunden, die ich mir gewünscht habe. Und das eine schäme ich mich ein bisschen und das andere weniger. Das eine war Wyclef Jean, Gone Till November. Mega, also fand ich ganz guter Song damals.
Das war aber nicht der Schema.
Das war, nee. Das
war, auch noch hören.
Das war Blümchen im Boomerang. Ja, was war zu der Zeit, das war das Ding natürlich, ey. Boomerang,
oder?
Das war die Zeit, ja. das war echt gut.
Das ist ja irre, ne? Sagtest du vorhin auch, du kannst dich nicht festlegen, wie weit das dann auch auseinanderliegt, diese Musik, ne? Boomerang und Wyclef Jean, ich meine.
Ja, und vor allem, ich bin durch meine Eltern eher mit klassischer Musik aufgewachsen. Also meine Mutter war Ballerina, wir haben wahnsinnig viel Klassikmusik gehört, wir haben also Ballettmusik gehört, wir haben Ain't Misbehaving. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Ain't Misbehaving. Ja. Also das ist auch eine Musik, die ich liebe, so die ich auch jetzt noch ganz gerne höre.
Ja, kann man dich nicht einsortieren.
Nee, und das heißt, ich bin wirklich, es geht in alle Genres rein und
Hörst du denn auch immer Musik?
Ja.
Also auch wenn du eine Rolle lernst?
Auf jeden Fall. Ja? Also wenn ich Texte lerne, habe ich eigentlich immer Musik laufen. Ich setze mich aber auch häufig in ein Café oder so zum Text lernen. Ich brauche so ein bisschen Hintergrundgeräusche und so ein bisschen Treiben. Liegt aber auch daran, dass ich mich ganz leicht ablenken lasse. Stand auch in jedem meiner Zeugnisse damals. Ja, man lernt gut, aber lässt sich zu leicht ablenken.
Da musste ich aber nicht rühmen, da stand bei jedem Zweiten.
Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber das war ein Riesenproblem und wenn ich zu Hause bin, dann mache ich tausend andere Dinge, aber ich lerne nicht. Also
okay,
ich könnte auch nie Homeoffice machen. So.
Ja.
Das schaffe ich nicht. Aber im Café dann irgendwie, da habe ich meinen Café oder was auch immer dann vor mir und dann kann ich mich auf den Text und alles konzentrieren und auch alles andere ausblenden. Aber ich finde ein bisschen Musik, meistens Kopfhörer drin, höre Musik und dann läuft das.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir für ein bisschen Werbung. Und wer uns schon länger zuhört, weiß, wir spielen unsere Vinyls mit einem Plattenspieler von Sonoro ab. Sonoro steht seit knapp 20 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfache Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern, Hi-Fi-Receivern und Lautsprechern kennt man Sonoro vor allem für All-in-One-Systeme wie das Meisterstück, das als Referenz in seiner Klasse gilt. Aufbauend auf der Technologie dieses vielfach ausgezeichneten Bestsellers ist jetzt der Sonoro Avatone erschienen, der voluminösen Sound im schlanken Design liefert. Der Avatone ist das 2.1 Musiksystem für alle, die den Fokus auf vielseitige Streaming-Services und digitale Konnektivität legen. 6 Streaming-Dienste, Apple AirPlay, Google Cast, WLAN, Bluetooth, HDMI und viele weitere Anschlussmöglichkeiten. Selbstverständlich auch für Plattenspieler stehen hier zur Verfügung. Dabei trifft kraftvoller Sound auf ikonisches Sonoro-Design. Ein hochwertiges Holzgehäuse verleiht den Avaton seine edle Optik und optimiert die Klangqualität durch die resonanzarme Struktur. Der Avaton wurde mit viel Leidenschaft und Expertise in sein kompaktes Format gebracht und aus den besten Komponenten zusammengestellt. Ein wahres Stück German Audio Design, das sich sehen und hören lassen kann. Also schaut mal im Shop unter sonoro.com vorbei und wer fündig wird, sichert sich mit dem Code Vinyl und Wein, alles ausgeschrieben, obendrauf noch ein Jahr Garantieverlängerung auf seine Bestellung. Das war die Werbung und wir spielen jetzt gleich weiter unsere Platten auf dem Sonoro Platinum ab.
Das, was du lernst, hat mich immer schon mal interessiert. Den Text, den du lernst.
Ja.
Kannst du den noch ein bisschen interpretieren oder musst du dich ganz strikt dran halten?
Mal so, ja. Es gibt Regisseurinnen und Regisseure, die wollen, dass du jedes Komma genauso mitsprichst, wie es da steht. Ist oft bei Leuten, die es selber geschrieben haben. Ja, die okay. natürlich auch ganz sich dabei was gedacht haben einfach. Ja, und ich verstehe das dann auch. Dann geht es nur darum, das selber zu verstehen, damit man es auch genauso sprechen kann. Und es gibt andere, und das ist der... Das ist hauptsächlich so, die sagen, mach's dir mundgerecht, damit es irgendwie so funktioniert für dich. Ne? Aber muss in der Figur trotzdem noch irgendwie sein und funktionieren und dann geht das.
Und letzteres ist dir wahrscheinlich auch lieber dann, ne? Oder?
Ja, es kommt immer darauf an, wenn es gut geschrieben ist, kann ich das auch genauso nehmen, wie es ist. Und ich finde, manchmal gibt es so Wörter, wo man immer denkt, nee, das sagt man nicht oder sage ich nicht. Aber dann denke ich, Moment, aber vielleicht sagt die Figur das. Und dann muss ich verstehen, warum die Figur das sagt und wie die das sagt und muss es mir dann mundgerecht machen, also das Wort irgendwie muss ich so annehmen einfach, weil ich sage, ja, die Figur sagt das aber so. Und selbst wenn sich das für mich komplett falsch dann anhört und klingt, muss ich das irgendwie übernehmen.
Nimmst du so Figuren auch mit nach Hause? Oder kannst du die abstellen irgendwo?
Selten. Also das hatte ich früher so häufig, dass ich die mit nach Hause genommen habe und merkte, es tut mir einfach nicht gut. Gerade wenn es so Rollen waren und das waren noch früher noch häufiger, so Rollen, die dann auch wirklich ins Innerste gehen und die mich echt komplett gebrochen haben. Und dann gehst du nach Hause und beschäftigst dich weiter damit und da habe ich gemerkt, nee, ich will eigentlich abschalten können danach. Ich will nach Drehschluss, zumindest spätestens nach der Maske, wenn ich mich abgeschminkt habe und Kostüm abgelegt habe, will ich auch die Figur ablegen können. Es gibt natürlich immer mal Figuren, ich habe mal so einen Totenpfleger gespielt, der die Leute da immer weggespritzt hat und dann reanimiert hat nach einer wahren Begebenheit.
Ja.
Und da hatte ich dann auch genau diesen Bart, also mit so einem Ziegenbart hier unten und hier oben und das sah schlimm aus und das hatte ich natürlich dann auch privat immer. Ja. Das heißt, immer wenn ich in den Spiegel geguckt habe, war ich so scheiße.
Der schon
wieder? Fuck. Und dann war es schon schwer, den irgendwie abzulegen. Und ich wirklich habe mich so auf den letzten Drehtag gefreut und dann sofort diesen Bart sofort abrasiert, so weil ich dachte, ne, ich will den loswerden jetzt.
Ja.
So. Ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Ja.
Ja, dann würde ich doch mal hoffen, dass du mit dem Wein was zu tun haben willst.
Ja.
So, vielseitig wie deine Musikauswahl, die du hörst, ist glaube ich, auch ein bisschen das mit dem Weinthema. Ey, die Weinwelt ist brutal groß, so, ne? Ja. Und klar hat man so vielleicht seine Favorites und Sachen, wo man sich besonders gerne hinbegibt. Für mich ist das die Rebsorte Chardonnay. Das ist bei mir im Weißweinbereich. Also,
ach, toll, ja.
So, stell mir da 5 Weine hin. Ich werde wahrscheinlich beim Chardonnay landen.
Ja, schön. Ja.
In dem Fall bleiben wir wenigstens national in Deutschland. Ein ganz tolles Betrieb, ganz toller Familienbetrieb, das Weingut Spieß, sitzen direkt neben Jochen 30 Acker in Bechtheim in Rheinhessen. Ja, das ist jetzt der Chardonnay S 21. S in dem Fall einfach für Selektion. Ne? Du hast das relativ viel in solchen Betrieben. Dann gibt's ein S, dann gibt's ein R für Reserve oder ja, ein S in dem Fall Selektion. Das heißt, vielleicht würde ich nochmal das etwas hochwertigere Traubengut, die etwas besseren Lagen, die etwas feineren Fässer, alles im Holz ausgebaut. Das ist doch relativ, das kriegt man, glaube ich, relativ schnell mit. Für mich eigentlich so ein Thema irgendwie, klar, beim Chardonnay sprechen wir über das Burgund, so, ne? Wie beim Pinot Noir ja auch. Das ist natürlich Champions League und da, wir alle haben es irgendwie da mal gelernt, aber ich finde, das muss sich nicht verstecken. Ne? Das ist Chardonnay, wie man es eigentlich so burgundisch vielleicht irgendwie interpretieren könnte, mit viel Schmelz, aber auch viel Eleganz, sehr fein, sehr vibrierend, eine gute Säure, unterstützend. Mag ich sehr gerne. Das ist mit 21 Jahren ein relativ kühles Jahr gewesen, wo wir in Frankreich im Burgund extrem viel Frost hatten. In Deutschland war es auch nicht ganz so leicht. Aber das ist halt dadurch ein Jahrgang wieder geworden, der halt so eine extreme Brillanz hat. Ne? Weil durch diese Kühle, durch diese Kälte, halt das, was in den Keller geholt wurde, war sehr vollwertig. Das macht Spaß.
Das macht richtig Spaß.
Leider nicht mehr so viel im Keller liegen, aber.
Ich könnte ewig zuhören, wenn du so
toll,
erzählst.
Dass ich mitgebracht habe.
Ich finde das total spannend. Es ist so toll.
Das macht viel Spaß, ne? Du hast so diese leichte Karamelligkeit in der Nase, dieses etwas dunklere, ein bisschen was Würziges. Aber extrem harmonisch, ne? Also finde ich so ein schöner Wein, wo du sagst, irgendwie eine gute Flasche Wein aufmachen, sich gemütlich machen, zu Hause einen schönen Film anmachen und so ein bisschen dahin.
Super.
Ne, flezen.
In so eine Richtung geht unser auch, ja.
Ja?
Schön. Ja, genau. Ja, beim Riechen schon, genau, ja.
Wo
ja,
liegen wir denn preislich hier?
Ja, das ist halt das Thema, ihr könnt ja mal schätzen, so. Was sagst du, Boris?
Wenn er so fragt, ne?
Das ist schwierig. Also ich könnte den, für 35 würde ich den...
Ja, dann musst du weitaus weniger ausgeben.
Ehrlich?
Da liegst du eher so bei 20 Euro.
Ah, okay, krass. Ja. Aber ich würde 35, hätte ich auch gegeben.
Ich würde das auch ausgeben.
Ich finde, das ist ein Thema, ne? Richtig toller Wein.
Also das musst du echt sagen. Also das ist das Krasse, ne? Bei Spieß ist... Die haben eine tolle Preispolitik, so die Weine sind alle bezahlbar. Ich glaube, das liegt so bei 20 Euro, lass mich bitte.
Ja, super.
Ne? Vielleicht auch 2 Euro mehr oder weniger. Aber für 20 Euro hast du da, glaube ich, sehr viel Spaß. Und ich glaube, das ist das Thema, klar, wenn man über Kostenpunkt Wein redet, irgendwie, ist ja besser geworden, ne? Aber wenn man mal irgendwie Zahlen von vor 2 Jahren, irgendwie Durchschnittspreis für einen Liter Wein in Deutschland keine 3 Euro, ich glaube 2,90 oder 3,19 Euro waren es dann irgendwann.
Ja, es ist über die 3.
Es ist über die 3 rübergeklettert, astronomisch hochgeschossen um 19 Cent. Ich finde, 20 Euro für eine Flasche Wein ausgeben, sollte man schon machen. Also, weil wenn man irgendwie Handwerk ein bisschen honorieren möchte und Herkunft und sowas, dann gehört das halt dazu. Klar kann man auch für 10 Euro schon Weine kaufen und trinken, die auch Spaß machen, aber ich finde, also dafür ein 20 hinlegen, Digga, safe.
Auf jeden Fall, ich genauso.
Gutes Zeug, gefällt mir sehr gut, kann sehr gut reifen, macht viel Spaß. Wir haben das im Restaurant relativ viel mit älteren Jahrgängen auf der Karte.
Was heißt gut reifen bei dem? Also wie viel? Also
wir hatten jetzt gerade letztens so 17 und sowas mal offen, 15 offen.
Das ist jetzt 21.
Ja, ja, das ist 21.
Ja. Aber das finde ich auch so spannend, was du gerade sagtest, so mit 21, also ein kalter Jahrgang und sowas. Das ist etwas, womit ich mich jetzt erst durch auch mein Seminar, das ich gemacht habe, erst so beschäftige überhaupt. Was ich irre spannend finde, so zu gucken. Okay, klar, ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied. So ein Wein von 21 oder dann 22.
Macht auch nur Sinn, wenn du dich über Qualitätswein unterhältst.
Ja, genau.
Also, wenn ich jetzt sage 7,99 Euro,
genau,
Graubi von Edeka, drittes Regal, fuck off, das schmeckt jedes Jahr gleich. Dafür ist es auch gemacht und es ist auch völlig legitim, dass das jedes Jahr gleich schmeckt. Ne?
Also da wird der Wein dann im Keller gemacht und die anderen werden vorher schon gemacht.
Ja, genau, das sind ja die bösen Zungen. Ne? Die Weine werden im Weinberg gemacht oder im Keller gemacht. Ich finde, von beidem ist ein Quäntchen dabei.
Ja, okay.
Aber klar, du kannst du dir sehr viele Hilfsmittel zur Hand nehmen, irgendwie sei es das Nachsäuern, das Aufsüßen und, um halt ein Weinziel zu kreieren. Und nimm die großen Champagnerhäuser, wo wir da schon wieder waren. Natürlich schmeckt Moët Chandon in jedem Jahr gleich. So, weil das soll ja auch jedes Jahr gleich schmecken.
Ja, genau.
Wenn ich jetzt sage, ich will einen Wein hinstellen, mit dem ich jetzt 6 Freunde glücklich mache, dann.
Deswegen, darf ich mal fragen, so ein Jahrgang Champagner, ist das ein Riesenunterschied denn nochmal?
Ja, das ist schwierig. Also Jahrgang Champagner ist natürlich, also es ist ja immer das Thema, dass ein klassischer Champagner ist in der Regel ja ein Blend. Also nicht nur von Rebsorten, sondern eine Assemblage an Jahrgängen.
Genau.
Das heißt, in der Regel ist es dann so vielleicht, sagen wir jetzt gerade, nimmst du mal irgendwie zum Beispiel den wir heute hatten, da ist dann der Basiswein, ich glaube, aus 20. Das heißt, der größte Teil der Weine kommt aus 2020. Mhm. Dann werden aber ältere Jahrgänge mit zu kleineren, größeren Teilen verblendet, dass du einen einheitlichen Geschmack kreieren kannst. Und das ist natürlich das große Hilfsmittel der Winzerin des Winzers. Wenn ich jetzt sage, ein heißes Jahr, dann nehme ich halt ein bisschen Wein aus einem kalten Jahr, tu die mit rein und damit gleiche ich wieder die Hitze aus. Beim Winzer, beim Vintage-Champagner, nichts mit ausgleichen, Kollege. Da arbeite mit dem, was du hast. Und jetzt ist es natürlich, dass natürlich dann Mikroklima, das Terroir und die Rebsortentypizität natürlich auch mal viel ausmachen beim Champagner. Es ist das Thema Reifung, was sehr viel Spaß macht oder sehr interessant ist, weil halt einfach Schaumweine gereift eine ganz andere Aromatik entwickeln. Und dann ist natürlich das Thema der Kohlensäure, weil Kohlensäure ist nicht ewig stabil. Die löst sich irgendwann auch ein bisschen auf. Also wenn du mal so Champagner irgendwie, der 50, 60 Jahre alt ist, trinkst, das ist tendenziell eher Stillwein. Also da ist nicht mehr so viel Kohlensäure drin.
Nur einen von 2006er.
Ja, das ist ja noch blutjung.
Das ist ja völlig entspannt. Ne?
Also ich hatte jetzt gerade, wir haben auf der Karte 1979er. Chris, ist ein Chenin Blanc Sekt von der Loire. Das erste Glas hat schön gesprudelt und danach war es ein sehr leckerer Stillwein.
Also musst du
schön
trinken.
Ja, genau. Schön mit Zeldas aufgeschüttet.
Ja, genau, schön Sodas trinken. Also, hey, es geht immer darum, glaube ich, was erwartest du davon?
Machen wir eine Schorle draus.
Ja, genau. Ja, und hey, Schorle ist auch
oder
was
Gutes. Kochen. Kochst du gerne? Hast du gesagt, ne?
Ja,
du
ich koche gerne, Fall. Aber zu selten trotzdem. Ja. Aber ich fange jetzt gerade wieder an, das für mich zu entdecken. Ich habe immer so Phasen. Also, liegt natürlich auch daran, weil ich viel unterwegs bin und dann kochst du nicht. Also dann nach dem Drehtag bin ich auch fertig und dann entweder im Hotel oder im Apartment, dann bestelle ich was oder wie auch immer. Und dann die Zeit noch zu haben, wirklich was zu kochen, ist dann eher nicht so gegeben. Und ja, zu Hause, jetzt fange ich gerade wieder an, richtig gerne zu kochen. Und dann habe ich auch richtig Spaß dran, aber ich bin auch so ein gemütlicher Kocher. Ich bin keiner, der so, ich mache mir mal schnell eine Pasta oder sowas. Also eine Soße kocht bei mir dann auch Stunden ein. So. Okay. Dann mache ich mir ein Glas Wein auf, genieße das dabei.
Wird zelebriert, richtig.
Wird zelebriert. Wird auch ein gutes Glas Wein dann in die Soße mit eingegeben. So, ne? Ist ja auch immer wichtig, dass man nicht irgendein billigen Kochwein nimmt.
Kochwein muss gut sein.
Denke ich halt, ja, ist auch wichtig. Eben. Ja. Und deswegen, und dann habe ich auch wirklich Spaß daran. Aber ich bin so ein Rezeptekocher leider noch, so dass ich mache immer alles so nach perfekt nach Rezept, wie es sein muss. Und jetzt fange ich gerade so langsam an, dass ich mal selber ein bisschen ausprobiere.
Jetzt wird gefreestyled.
Jetzt wird so langsam gefreestyled, aber ich orientiere mich immer noch an Personen in meinem Haushalt und dann und guck so, wo das hinführt.
Hast du denn eine Lieblingsküche?
Ja.
Du bist also, ja vegan.
Genau, ich bin vegan und das. Meine Lieblingsküche ist aber auch schon davor immer indisch gewesen.
Ja.
Durch meine Mutter. Meine Mutter kommt aus Indien oder kam aus Indien, ist da geboren und aufgewachsen. Hm. Ich bin mit der indischen Küche dadurch aufgewachsen. Sie hat, glaube ich, 3-4 Mal die Woche haben wir indisch gegessen bei uns zu Hause. Ja. Und meine Mutter hat so toll indisch gekocht einfach. Und selbst wenn ich jetzt die Rezepte habe und nachkoche, ihr kennt das alle. Ne? Das schmeckt nie wie bei Muttern. So.
Und die so ist ja auch so vielseitig, die indische Küche. Ja. Gerade auch für Veganer ist sie.
Ja, total. Gerade wenn du gemacht, Richtung Süden gehst und sowas, ne? Richtung Kerala und so. Also du kannst so toll indisch und auch vegan essen. Die liebe ich immer noch. Ist natürlich aber trotzdem keine Küche für jeden Tag unbedingt, weil die auch sehr schwer ist einfach und so. Und die liebe ich aber extrem. Ich bin natürlich großer Freund der italienischen Küche. Ein Arrabbiata kannst du mir jeden Tag hinstellen, liebe ich über alles. So eine simple Arrabbiata finde ich, wenn die gut gemacht ist, toll. Oder eine Aglio e Olio, super. Aber auch in der asiatischen Küche, gerade als Veganer bist du dann natürlich komplett zu Hause. Und vietnamesisch, also thailändisch, boah, es gibt alles Mögliche. Also ja, also das von bis, aber ich bin da keiner, der so sagt, ich gehe jetzt nur noch dahin, sondern ich liebe es ausprobieren und zu gucken und wenn ich irgendwie ins Restaurant gehe und krieg da irgendwie was Tolles Veganes, freue ich mich. So, ne? Also deswegen.
Das hat sich ja auch deutlich verändert, finde ich. Ne? Das ist ja deutlich besser geworden, ne? Wenn du irgendwie das in den letzten Jahren, also du
enorm,
hattest ja
ein Vorgespräch,
ne? Also du kannst inzwischen in Steak-Restaurants gehst und gehen und kriegst was
natürlich
Veganes. Ne? Also
ja, wenn ich beim Kiosk bin, dann kriege ich da auch meine Sachen. Ja, ohne Scheiß, das ist ja das Tolle. Ja, ist ja wirklich, das ist ja geil. So, und das ist ja, das finde ich immer das Tolle, da kriegst du nicht halt nur so ein Gericht oder wir haben zwei Gerichte vegan, sondern dann kriegst du halt genau wie die anderen Menü essen, so kriege ich mein eigenes Menü, was gigantisch schmeckt, so was geil ist so und was mich überrascht so. Und das ist auch in Südafrika, wo ich jetzt wieder sein werde. Und das finde ich da so toll. Da habe ich manchmal das Gefühl, die sind noch einen Schritt weiter als wir hier in Deutschland. Da kriegst du überall die größte vegane Auswahl an spektakulären Sachen, so, ne? Und ich meine, sag ich jetzt nicht nur, weil du hier bist, so, ne? Aber da kriegst du einfach beim Kiosk kriegst du einfach eine geile Auswahl an besonderen Sachen, so. Das ist kein 0815 Essen, so, weißt du, sondern du wirst überrascht. Und das finde ich,
für den, weißt, es heißt nicht, für den haben wir auch noch was, ne?
Ja, genau. Ja, das hast du ja oft das Gefühl, so.
Und du bist Veganer. Gut.
Ja, genau. Da müssen wir jetzt irgendwas so zaubern. Und ich bin wirklich der entspannteste Veganer, weil ich glaube, die Zeit wird es von alleine irgendwann richten, dass wir alle irgendwann, wenn es mehr Auswahl an veganen Produkten gibt und so, dass wir alle dahin gehen, weil so kann es, glaube ich, nicht weitergehen, wie es bisher ist, mit diesen riesen Fleischbetrieben und Blabla und Schlachtereien. Aber ja, genau. Und deswegen, selbst wenn ich in ein Steaklokal gehe, so, dann, wenn ich da
also
so
hier
was
im Grill Royal findest du auch was.
Natürlich. Ja. Ich meine, ich war hier auch schon häufiger essen. Ja.
Tolle Bordeaux-Auswahl.
Ja, tolle Bordeaux-Auswahl. Nee, weil ich weiß, krieg ich aber auch meine veganen Gerichte.
Ja, voll.
So. Und auch wenn es der geile Salatkopf ist, den ich über alles liebe, so. Aber ich krieg hier ein paar Sachen, ich krieg hier irgendwie, und ich habe nicht das Problem, neben meinem Kumpel zu sitzen, der ein Steak neben mir isst oder so.
Ja, und wenn man sich entspannende Portionen Spinat, Pommes reinhaut, ist auch lecker.
Und beim Film Catering ist wahrscheinlich auch überhaupt kein Problem mehr.
Nee, die Caterer sind nicht, mittlerweile, ne? Da hast du mehr vegetarisch, veganes Essen als Fleischessen mittlerweile, oder also tierische Ernährung. Das ist wirklich extrem, wie die da umgestellt haben. Und genau, was du auch gerade sagst, so, ne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwo in den Bergen bin, so im Süden, im Schnee, da ist es wirklich schwierig, vegane
Käsespätzle ohne Käse, bitte, danke.
Ja, ja, genau, und ohne Ei, die, bitte, ja, genau, die Spätzle. Ja. Ich habe kein Problem, jeden Tag Pommes mit Salat zu essen. Und ein gutes Glas Wein dazu, oder ein Bierchen dazu, auch gut, so wunderbar.
Bier trinkst du auch gerne, ja?
Ja, geht also auch, ne? Früher habe ich mehr Bier getrunken, jetzt ist klar der Wein. Aber so ein, ich bin jetzt kein Fan von Pilz oder so, aber so ein helles oder sowas in die Richtung.
So italienische helle Biere,
toll. So, ja, toll. So ein bisschen was süffiger ist, so das gerne.
Aber wir gehen mal jetzt zurück
zur Musik.
Nach Deutschland.
Oh, das können nur die Beatsteaks sein.
Genau. Wir schießen jetzt nämlich mit Kanonen auf Spatzen.
Ja.
Und du hast dir ausgesucht?
Jane Became Insane. Aber der Song, also den habe ich deswegen ausgesucht. Ich habe die Beatsteaks das erste Mal wahrgenommen. Das war bei irgendeiner Preisverleihung. Ich glaube, der Bambi oder sowas, vor etlichen Jahren. Das war, also kann man wahrscheinlich rausfinden, weil es das Jahr war, wo die Jane Became Insane rausgebracht haben. Und den haben sie da live gespielt. Und ich war da im Publikum, hörte diesen Song und dachte, welche amerikanische Band ist das denn? Unfassbar. Und ich meine, wir waren auf einer Medienfilmveranstaltung, wo eher die Leute sitzen bleiben und nichts machen, wenn da irgendwie eine Band irgendwie Vollgas gibt. Alle sind aufgestanden, sind durchgedreht. Das war eine Stimmung, ich habe das noch nicht erlebt, was die da gemacht haben. Und dann habe ich natürlich direkt danach gegoogelt und dachte, warte mal, Beatsteaks, deutsche Band, so bitte was?
Wahnsinn.
Konnt's nicht glauben und hab die danach, glaube ich, auf den Konzerten verfolgt danach. Ich war Rock am Ring, Rock am Park, bin überall hingegangen.
Ja.
Was die da mit dem Publikum schaffen einfach, ist phänomenal. Also wenn die schaffen, da Rock am Ring, keine Ahnung, wie viel sind das, 100.000 gefühlt, vielleicht sind das auch so viele, keine Ahnung, zu schaffen, dass sie da alle in die Hocke gehen und dann gleichzeitig springen und machen und tun. Und haben so eine gute Energie, das habe ich selten erlebt, wenn eigentlich noch gar nicht so sonst. Das ist wirklich toll und dieser Song transportiert das extrem. Und gerade diese Live-Version ist Weltklasse.
20 Jahre ist sie hier. 2006.
Ja, 20 Jahre.
Ja,
so alt bin ich noch gar nicht.
Beatsteaks. Das war nochmal ein kleiner Wake-up-Call.
Ja. Hat man direkt Bock aufzustehen und mitzumachen.
Ja. Ja. Bist du so einer, der auch im Auto laute Musik hört und richtig mitsingt?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich schäme mich vor mir selber dann eher.
Ach, Quatsch.
Doch, wirklich. Ich bin auch keiner, der unter der Dusche singt. Wenn ich dann denke, so, warte mal.
Das können andere das wirklich, Leute?
Ich glaube schon. Na, ich weiß es sogar.
Bist du so ein kontrollierter Typ?
In meinem Beruf nicht, privat schon. Ja, es ist echt lustig, so, weil,
ja,
ich bin, also, ich kann ja wirklich beruflich, kann ich alles aus mir rauslassen. Ist gar kein Problem. Ich mache wirklich alles, nicht alles vor der Kamera, aber ich mache sehr vieles vor der Kamera. Aber privat, wenn ich als Kostja vor der Kamera oder irgendwo stehe, fühle ich mich nicht so wohl. So, wenn es um mich geht, ich bin nie gerne in der ersten Reihe, so privat. So, dann lasse ich alle meine Freunde vor, ist mir scheißegal. Aber schauspielerisch liebe ich das. Da kann ich alles rauslassen, da kann ich eine Rede vor 1000 Leuten halten, habe ich kein Problem mit. Wenn ich eine Rede vor 50 Leuten halten oder allein in der Schule damals, weiß ich noch, ein Referat halten musste, habe ich immer Notenständer bekommen, damit ich die Blätter ablegen kann, weil ich so gezittert habe, immer mit diesen Blättern. Wirklich, das ist für mich der absolute Horror. Okay. Das Schlimme ist, es hat sich nicht geändert. Ich mache das nicht gerne.
Okay,
aber
du musst in eine Rolle schlüpfen, damit es geht.
Ja, genau. Ja. Gib mir einen anderen Namen, andere Identität, kein Problem.
Wird dir das denn schnell langweilig in einer Rolle?
Nö, also ich versuche ja Rollen nur anzunehmen, wenn sie mich interessieren, wenn ich sie spannend finde. Und dann wird es mir auch nicht so schnell langweilig. Nee, ich, ich finde es sogar jetzt spannend, weil wir natürlich in einer Zeit leben mit Streamern, wo man plötzlich durch Miniserien mehr Zeit hat, Geschichten und Figuren zu erzählen. Ja, früher gab es eine Hauptfigur und viele Nebenfiguren. Und die Nebenfiguren waren ganz kurz nur erzählt, nicht wichtig, ging nur um die Hauptfigur.
Leiche 3.
Leiche 3, ja, wirklich. Und dann, ich glaube, es fing so an mit den Sopranos oder sowas damals, die Serie. Ja, eine gigantische Serie, wo plötzlich es 50 Hauptfiguren eigentlich gab. So, natürlich gab es einmal so, ne, diesen James Gandolfini, dieser absolute Hauptfigur, die Familie und drumherum die anderen Figuren, die aber alle so interessant und toll erzählt waren, dass du an denen so dran warst und nicht glauben konntest, sorry, Spoiler, dass die dann auch alle nach und nach weg erschossen und getötet worden. Dachte, das kann nicht sein. Das war meine Lieblingsfigur. Wieso ist die jetzt weg?
Ja, nach Game Folge 3. Thematik so ein bisschen nach dem Motto.
Ich leider nie gesehen, aber genau das Gleiche.
Kein ist Spoiler, sehr ähnlich.
Also, ich habe ja jetzt gerade Miss Sophie gesehen, was ich sehr amüsant fand, weil ich auch gedacht habe, wie wird das denn umgesetzt?
Ja.
Und erst habe ich gedacht, oh, die sind ja gar nicht so richtig geschichtstreu und das aber das war ja auch gerade das Charmante dabei.
Ja, ja, genau.
Und übrigens, ja, wart ihr ja eine tolle Besetzung, hat wirklich Spaß gemacht.
Ja,
wie lange habt ihr daran gedreht?
Da haben wir so, was waren das, 3-4 Monate haben wir da gedreht in Berlin, Potsdam vor anderthalb Jahren ist das mittlerweile her.
Ist ja auch so lange her, ne?
Ja, weil wir natürlich, wir haben so im Frühjahr, Sommer gedreht und haben es dann nicht geschafft, natürlich bis, das hat natürlich eine Zeit, wo wir rauskommen mussten zwischen Weihnachten und Neujahr, klar. Silvester, ist ja klar. Und das haben wir natürlich dann nicht so schnell alle schneiden und machen können. Und deswegen mussten wir dann nochmal ein Jahr warten, bis es dann rauskam. Ach, und deswegen ist es jetzt Ende letzten Jahres rausgekommen.
Ich fand es einfach eine lustige Idee, das aufzunehmen. Diesen Kult-Silvester-Knaller.
Nichts mehr verraten, ich habe es noch nicht geguckt.
Dinner for One aufzunehmen oder die Geschichte davor zu erzählen, ist einfach cool.
Ja, also vor allem, ich hatte mich so gewundert, dass das noch gar nicht erzählt wurde eigentlich. Ja. So, das ist eigentlich ein Wunder, weil ich meine, wir alle kennen eigentlich diesen Sketch, dieser sehr kurze Sketch, der einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich glaube, viele von uns haben sich die Gedanken gemacht, wer sind eigentlich diese anderen Typen da am Tisch?
Wo kommen die alle her?
Ja, wo kommen die alle her? Und so, und warum macht James das? Und wieso gehen die nachher aufs Zimmer, die beiden?
Was, die gehen aufs Zimmer?
Aber diese Geschichte zu erzählen mal und, so, und den Leuten Gesichtern zu geben, war natürlich echt toll.
Und du als James, ne?
Ja, vor allem mit so tollen Kollegen zu spielen.
War wirklich, war eine gute Besetzung. Man hat auch gemerkt, dass ihr Spaß dabei hattet.
Ja, extrem viel. Also ich meine, Alicia von Rittberg vorneweg als Miss Sophie, die einfach gigantisch war und diesen ganzen Zug da gezogen hat. Aber natürlich hat man Leute wie Frederik Lau, Moritz Bleibtreu, Jakob Matschens, also das war Christoph Schechinger, also der, so ein Comedy-Talent. Also jeder für sich hat so ein Comedy-Talent, was aber so unterschiedlich ist.
Ja.
Und das so zu vereinen und dann sitze, und ich meine, ich war der Butler, ich war James und ich hatte oft so Szenen, wo ich dann auch manchmal gerne nur an der Seite stand und so zugehört habe und so reagieren musste. Und es fiel mir so schwer, dann in der Figur zu bleiben, weil ich es so komisch fand, was die da gemacht haben einfach so. Ne? Also es war wirklich genial.
Du, aber eigentlich schon mal der halbe Weg ja zum Sommelier, ne?
Ja, das ist ja genau das, was man in der Ausbildung jetzt schon so ein bisschen gelernt hat eigentlich. So, aber
dumm. Also ganz wichtig, auch gerade in den ersten Jahren des Sommelier, einen sehr herabfälligen Blick zu üben.
Total, ja.
Also so, genau. Was trinken Sie gerne? Weißwein trocken. Mm.
So, aber hat man nicht manchmal auch so das Gefühl, man will die Person nochmal herausfordern oder so irgendwie was zeigen? Nee. So, guck mal, das könnte dir auch gefallen oder so?
Nee. Also fairerweise bei manchen wenn du jetzt Leute hast, die wirklich Interesse haben oder du merkst es ja sofort, ne? Also als Sommelier oder als Gastgeber geht das ja, also du hast ja direkt so ein Gefühl. Wenn jemand sagt, ich bin glücklich mit Weißburgunder, dann trinkt dein Weißburgunder, dann gehe ich
lieber. Verstehe.
Was soll ich dir mal erzählen?
Ja,
zu dem Wein, wir wechseln die Farbe, wir gehen auf Rotwein über. Wie gesagt, ich habe heute tatsächlich einfach mal so ein bisschen durchstöbert, was könnte crazy Spaß machen, und das habe ich auch gefunden. Das ist ein Wein, der mich sehr begleitet, weil wir vor 3 Jahren waren wir in Madrid. Das war so zum Ende von Corona.
Ja.
Und wir haben uns so ein bisschen als Gastronomen ins Land geschmuggelt und gesagt, wir sind da ja auf Bildungsreise und wir müssen zu Weingütern. Dadurch durften wir das Land verlassen. Das war irgendwie für uns während Corona so 2-3 Mal haben wir uns aus dem Land geschummelt, irgendwie so mit einem Bildungsauftrag. Und das ging dann irgendwie klar. Und das kommt aus dem Mentrida. Und das Mentrida ist eine Weinbauregion rund um Madrid. Der Wein heißt Las Uvas de la Ira. Das heißt übersetzt so viel wie die Trauben des Zorns. I don't know, woher der Name kommt. Was ich aber verstehen kann, was sehr, sehr spannend ist in dieser Region um Mentrida, ist die Weinerziehung. Also eine Weinerziehung, vielleicht das Wort mal erklärt. Du kannst ja Weine, wir kennen es eigentlich alle, am Stock. Eine klassische Stockerziehung nach oben, in zwei Routenrichtungen und dann weiter nach oben und dann wachsen die Trauben runter. Jetzt hast du aber viel, gerade im kanarischen Raum, auf den iberischen Inseln oder auch auf den atlantischen Inseln, dass es sehr stürmisch oder sehr heiß ist. Und dadurch gibt es eine sogenannte Nestbauerziehung. Das heißt, du hast so kleine Krater im Boden, wie so kleine Trichter, und darin wächst die Traube, aber die wächst nicht nach, die Rebe, die wächst nicht nach oben, sondern in den Kreis. Und dadurch hast du wie so ein Nest. Super spannend, ja.
Ganz besonders kannst du es zum Beispiel auf Lanzarote
ja,
sehen.
Genau.
Da haben die gehen die nicht irre nach oben, sondern nach unten rein. Da ja. haben die so Krater gebaut.
Büsche oder so, sowas kenne ich
sieht
noch.
Sieht so ein bisschen, genau, es ist wie in Südafrika hast du es ja auch, die klassischen Bushwines.
Genau, das kenne ich.
Das ist ein sehr ähnliches
Kanonenkorb
Thema.
Und sowas hat das.
Und ja, das ist ein reiner Garnacha oder Grenache, je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte. Und ich finde das extrem spannend, weil das ist für mich, ich trinke sehr gerne Rotwein. Ich mag es auch, wenn es ein bisschen Kraft hat, aber ich mag es immer, wenn es eine Energie hat, eine frische, ein Trinkfluss und eine saftige Lebendigkeit hat. Und ich finde, das hat man hier, ne? Und obgleich das 14,5 Alkohol hat, es ist super animierend. Es ist nur ein bisschen frech, finde ich, ne? Also wir bewegen uns hier so ein bisschen in diese Richtung von ein bisschen Low Intervention, ein bisschen Ganztraubenpressung mit Stängel und mit Stiel. Ist, glaube ich, nichts für jeder Frau und jedermann, aber ich persönlich finde es ganz geil, weil es ist so ein bisschen, ne?
So. Oh, Tannine.
Ja, hinten raus kommt Gerbstoff, Tannin, ordentlich Power, aber
geil.
Vorne ist Frische und.
Boah, krass.
Ich finde sowas cool. Ich dachte mir, weil ich finde es ja manchmal spannend, wenn man so den eigenen Weinkeller geht.
Ich mag
so
auch die Temperatur vom Wein gerade.
Hm? Ja,
die Temperatur
super,
ist ein bisschen, ja, ein bisschen kühler. Ich mag also.
Es sollte auch viel mehr kühler
ja,
getrunken
ich
werden.
Auch, ich finde ja auch. Wein wird oft zu warm getrunken.
Ja.
Hm? Finde ich toll. Ja.
Ich mag den auch. Ich habe auch die ganze Zeit vergessen zu spucken.
Ja.
Eben habe ich es mal wieder gemacht.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ihr solltet mich, mich daran erinnern.
Ja. Das ist, also, wir können das, ich habe es vergessen.
Ach, toll. Können wir das jetzt jeden Tag machen, bitte hier? Das wäre toll. Das
ja,
schön.
Genau.
Immer wechselnde Location. Ein bisschen
ja, vor allem im Januar.
Spaß.
Ja, genau.
Ja,
toll,
schön.
Toller, toller Wein.
Cool,
richtig schön.
Ob Prince den gemocht hätte,
ja,
den
ich
Wein.
Ich weiß gar nicht, ob er guter Weintrinker war, aber ich glaube schon. Der war ja auch ausgefallen. Der hat sich was getraut und ich glaube schon. Und ja, Prince, da kommen wir jetzt wahrscheinlich jetzt zum nächsten Song. Ja? Kleine Überleitung. Sehr
war so eine
ja,
Idee.
Das passt toll zum Wein, finde ich, weil es geht darum, anders zu sein.
Mhm.
So in dem Song Starfish and Coffee geht ja, glaube ich, um Mädchen, was gerne Seestern mit Kaffee gerne zu sich nimmt und halt ein bisschen anders ist, was aber völlig okay ist. So, und das, dieser Wein ist auch anders. Also ich glaube, so ist kein Standardwein so. Und das macht so besonders und schön. Ich glaube, dieser Song, ich meine, die Message dahinter habe ich erst sehr viel später gehört und den Text mir mal angeguckt. Aber der hat mich einfach berührt, fand ich toll. Ich liebe Prince an sich und so und finde aber die Message dahinter umso schöner, sozusagen, hey Leute, wir sind alles Individuen, jeder ist anders und das ist völlig okay. Gerade in der heutigen Zeit, wo in Social Media alles irgendwie, alle wollen wir irgendwie einem Schönheitsideal irgendwie entsprechen. Ich glaube, davon müssen wir schnell wegkommen, sondern jeder Makel, in Anführungsstrichen, der kein Makel ist, ist etwas Besonderes und macht uns zu etwas Besonderem.
Schön gesagt.
Ja, und Prince war auch was Besonderes und dieses Album Sign the Times, 1987 erschienen, da warst du gerade mal.
Ich drei Jahre alt, da habe ich das Album verschlungen.
Ja, genau. Ja.
Konnte jeden.
Ich stand beim Dealer meines Vertrauens und sagte,
einmal Prince, genau.
Einmal die Kassette bitte. So schnell ging das. Okay, hören wir Starfish and Coffee.
It was 7:45 when we're on the line to meet the teacher, Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day, if you asked her what she had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, a side of a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress with different color socks. Sometimes I want
the Prince.
Ah, schön, oder?
Du hast gesagt vorhin, Michael Jackson, warst du auch Fan?
Ja.
Seiner Musik und Prince, war ja immer zwei Lager eigentlich, ne, so?
Das habe ich in dem Alter nicht wahrgenommen, nee, zwei, ne? Lager. Für mich war das völlig egal. Also ich war ja nur Konsument,
ja,
und habe diesen Beef, den die vielleicht hatten, gar nicht wahrgenommen, sondern ich fand einfach beides. Hat mich berührt, fand ich schön, war gute Musik und für mich auch sehr unterschiedlich. So, deswegen.
Es war, glaube ich, nur, dass sie eben nebeneinander zeitlich aktiv,
ja,
waren.
Ja, ich meine, es sind zwei so unfassbare Größen, muss man sich auch mal geben. Ne? Zu der Zeit, dass es so zwei Rieseninterpreten einfach so gab, die beide ihre Musik gemacht haben. Aber wie es oft so ist, ne? Man hat dann am Anfang so eine Konkurrenz und irgendwann im Alter merkt man plötzlich so, hey, geil, wir haben es beide geschafft. So, ist auch viel geiler, das zu akzeptieren.
Ja.
Wir haben beide funktioniert und beide haben wir unseren eigenen Weg so sind wir gegangen. Ist doch viel schöner.
Und auch eine Eigenständigkeit gehabt. Ne?
Ja.
So
ja,
komplett total den Weg alleine gegangen. Ja. Würdest du den Weg denn jetzt nochmal so gehen, wenn du nochmal entscheiden dürftest, was du machst?
Ja, irgendwie schon, weil ich glaube, ich bin jetzt eh keiner, der Sachen bereut. So, ich glaube immer, dass alles so seinen Sinn macht.
Ja.
Ja, und auch Dinge, die passieren, die einem nicht sofort klar werden, warum sie passieren, irgendwann versteht man sie vielleicht besser. Aber das sage ich natürlich aus einem sehr privilegierten Leben heraus, so, in dem ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, in Hamburg, so. Ich habe tolle Verhältnisse gehabt, habe irgendwie einen Freundeskreis, bin zur Schule gegangen, habe Bildung bekommen. Also da hat vieles einfach funktioniert. So aus dem heraus kann ich sagen, klar würde ich das genauso wieder machen. Und natürlich habe ich auch trotzdem viele Scheißphasen in meinem Leben gehabt, so wo ich unsicher war, wo es, und die habe ich immer noch so, ne? Also wo es Kacke ist und wo ich traurig bin und Dinge nicht verstehe. So, aber die gehören dazu zum Leben. So, und dann ist das völlig okay und deswegen bin ich total glücklich mit allem, was ich hatte und was ich vorhin auch so meinte, ich habe so eine tolle Kindheit gehabt, ich bin in so ein tolles Elternhaus reingekommen, habe eine tolle Schwester, so, ich habe einen ganz engen Familienzusammenhalt, wofür ich so dankbar bin, ich wurde geliebt, so, weißt du, das ist etwas ganz Besonderes, so, dass ich Liebe erfahren habe und dass ich selber auch lieben kann, so, auch das ist besonders, so, deswegen, ja. Würde alles genauso machen.
Und
ja,
eben hast du auch gesagt, wenn ich morgen was anderes machen muss, dann mache ich das.
Dann mache ich das. Ja, ich glaube, man findet immer einen Weg und wir sind oft, ich glaube, in unserer Gesellschaft oft zu karriereorientiert. So, es geht alles immer nur um Jobs, höher, schneller, weiter, immer das nächste Ding erreichen, das nächste hoch. Aber man erreicht ja nie so eine Vollkommenheit und so, man kommt ja nie an. So, ja, weil es geht natürlich immer noch einen Schritt
natürlich
weiter. Es gibt immer einen. Ich habe das so gemerkt, ich bin in Neuseeland gewesen, für 3 Monate, bin dann so alleine rumgereist, so, es war nach der Trennung meiner Ex-Frau damals, so, ich wollte mal so den Kopf frei kriegen und wollte meine Ruhe haben und mal ein bisschen über mein Leben nachdenken, so, ne? So nach 12 Jahren Beziehung, was ja total eine intensive, schöne Zeit war und so, und da muss man sich ja auch erstmal selber wieder kennenlernen. Und das war total spannend, diese Zeit, so, weil ich auch genau da, wenn man so alleine mit sich ist, was ich jedem empfehlen kann, was nicht so einfach ist.
Wollte ich gerade sagen, das ist echt nicht einfach.
Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die brauchen immer jemand um sich herum. Und so
oder
und
immer permanente Ablenkung. Nicht?
Natürlich, also, ja klar. Und gerade in der heutigen Zeit haben wir das ja auch die ganze Zeit. Und es ist so einfach. Und Neuseeland ist deswegen so toll, wenn man aus Deutschland kommt, weil man in so einer anderen Zeitzone ist. Man kann nur ganz früh morgens oder ganz spät abends mit Deutschland kommunizieren oder Europa. Und sonst ist Funkstille. Und das war toll, weil ich hatte mein Handy immer in meinem Rucksack hinten drin und ich war jeden Tag wandern. So 3 bis 5 Stunden war ich irgendwelchen tollen Wanderrouten und habe die schönste Natur gesehen.
Ja.
Und irgendwann war ich dann irgendwo auf so einem Hügel oben und hatte plötzlich die Schönheit dieser Erde gesehen. Ich war da oben auf diesem Berg, habe so einen unfassbar schönen Bergsee gesehen, der türkisblau war und links das Meer. So, was? So alles zusammen. Und ich habe einfach angefangen zu heulen so und wusste gar nicht warum und merkte, ja, okay, doch, ich bin einfach glücklich gerade und das ist das. Und ich meine, ich brauchte nichts, hatte einen Rucksack, ich bin gewandert so und da habe ich nochmal die Sachen neu eingeordnet.
Da relativiert sich das ja.
Total. Und ich glaube, das ist etwas, was ich versuche immer wieder zu machen, mich zu fragen, was brauche ich gerade, um glücklich zu sein? Und das kann sich ja auch alle paar Jahre mal ändern, so gar keine Frage, aber dass sie sich immer wieder zu hinterfragen und ist es wirklich Karriere? Ist es wirklich das, was von außen suggeriert wird, was so wichtig sein soll? Oder ist es, habe ich vielleicht ganz anderes, was mich glücklich macht?
Ja, und vor allen Dingen auch im Hier und Jetzt, ne?
Das ist total wichtig, im Hier und Jetzt zu sein und das zu akzeptieren. Okay, ich bin gerade hier. Was brauche ich gerade? So. Und dann kannst du auch wirklich mit ganz wenig sehr, sehr glücklich sein. So.
Darauf schenke ich nochmal einen ein.
Ja. Also, Wein sollte schon dabei
sein.
Haben
wir angenommen. Haben wir so angenommen. Kostja, was steht an neuen Projekten an, außer dem großen Wein-Launch, der da jetzt vorbereitet wird?
Was steht an? Also natürlich, das sind immer so Sachen, über die man immer nicht reden darf. Es gibt jetzt einen ganz tollen Kinofilm, der jetzt im Januar noch hier in Hamburg in die Kinos kommt. Das ist ein ganz kleiner, schöner Film, aber ein sehr besonderer Film. Heißt Im Rosengarten, mit der Regie von Lais Bagdach. Da wird das Thema Heimat behandelt, vor allen Dingen. Auf eine sehr schöne Art und Weise, sehr berührend. Im kleinen Kino, Studio-Kino hier in der Schanze zum Beispiel kann man das sehen. Gibt aber auch in Berlin, überall anders kann man den auch sehen, aber eher in den kleineren Kinos und den würde ich gerne Leuten ans Herz legen. Genau, was natürlich auch gerade in der heutigen Zeit total spannendes Thema ist. Was ist eigentlich Heimat und wer bin ich, was macht mich aus? Und dann gehen bei mir Dreharbeiten tollerweise erst im April los. Das heißt, ich habe jetzt echt ein bisschen frei und kann die Zeit genießen und darf dann nach Wien zum Arbeiten wieder und kann noch nicht verraten, was, aber es wird sehr schön, glaube ich.
Cool. Klingt gut. Ist es ganz gut, wenn man dann schon diesen Termin hat? So im April geht's wieder.
Auf jeden Fall. Also ich habe immer wieder Jahre, wo ich nicht weiß, wann kommt der nächste Job rein und wann arbeite ich wieder. Und dann hat man mal auch ein halbes Jahr so, wo man gar nicht weiß, wie es weitergeht und macht man sich schon auch Sorgen. Aber das ist, glaube ich, das, was von meinen Eltern, was ich vorhin meinte, so mitgegeben haben. Mhm. Diese Vertrauen in dich, das wird schon irgendwie. Und wenn nicht, wird was anderes gehen und so. Und deswegen ist es trotzdem aber auch schön zu wissen, hey, im April ist was, alles gut. Es gibt einem so eine Sicherheit, den Urlaub ein bisschen mehr genießen zu können davor.
Also zum Abschluss Chianti Classico. Mhm. Ich glaube so, also wir Deutschen trinkenden Rotwein ist, also ich glaube, Deutschland hat einen riesen Bezug zu Italien, so zu der Küche, zu dem Land, zu den Leuten und zu dem Wein. Das liegt, glaube ich, daran, dass da relativ viel Urlaub gemacht wird, aber das wird auf Mallorca, bei Italien ist nochmal anders. Ja. Und Chianti Classico, also immer Sangiovese aus der Toskana, sehr bekannt natürlich mal dieses Chianti Classico Logo mit dem kleinen Gallo, also dem schwarzen Hahn obendrauf. Ein Kultwein, großes Kino, immer sehr stark, aber halt auch von bis relativ viel machbar. Und das ist jetzt ein Weingut, für das ich auch so ein bisschen Werbung gerne machen darf oder beziehungsweise ein bisschen das nach außen trage, weil es in der Gastronomie oder vielleicht auch so im Privaten noch gar nicht so angekommen ist. Dievoli heißt es, eines der ältesten europäischen Weingüter. Ich glaube, knapp 900 Jahre Geschichte dahinter. Das Ganze wurde irgendwann mal verkauft. Ich habe es mir aufgeschrieben für 2 Kapaune, 3 Brote und 6 Silberdenare.
Weiß nicht mehr, was Kapaune ist.
Ich glaube, es ist ein Vogel, ne?
Ist ein Hahn. Kastrierter Hahn.
Genau.
Ach, ehrlich?
Im Jahre 1090 wurde das dafür mal erworben.
Geil.
Also ein sehr historischer Betrieb. Vigna Cecina heißt die Lage, ist eine Einzellage, ist eine der besten Lagen des Weinguts Dievoli. Für mich ein zeitloser Klassiker.
Ja.
Ist sowas, wo ich sage, wenn ich wirklich Lust habe, mich auf die Couch zu setzen und sagen, so, und jetzt mache ich was. So, Date Night, zu zweit, gutes Essen, gute Flasche Wein, dann bin ich sehr schnell da,
toll.
Weil das Chianti wieder so eine Sache ist, also wenn man einmal irgendwie im Chianti gewesen ist, also die Toskana ist, also ich finde in Italien Toskana, also noch schöner geht's.
Das stimmt.
Nur noch sehr, sehr schwer.
Das stimmt.
Und gerade im Chianti, wenn man da irgendwie langfährt und du hast das Gefühl, du bist irgendwie ein Gladiator und läufst da die Hügel rauf und runter. Es ist alles einfach extrem schön.
Ja, das ist wirklich so. Das stimmt.
Ganz toll. Ja, ich wollte gerade sagen, da komme ich auch ins Schwadronieren.
Toll.
Ist,
ja, schön.
Zum Wohl. Ich hoffe, es gefällt euch.
Danke. Vielen Dank.
Zum Wohl.
Ja, 2020 Gran Selezione, also in dem Fall halt auch doch nochmal ein bisschen mehr Reifung, die Top-Trauben, 17 Monate im Holz ausgebaut, dann noch eine Reifung im Keller für 2 Jahre.
Ja, da schmeckst du.
Das ist schon, das ist schon ein oberes Regal, ne?
Boah.
Ja.
Und genau an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für unseren Vinyl-Tipp. Und da stellt sich die Frage, bist du bereit, die Tanzfläche zurück in dein Wohnzimmer zu holen? Denn zum ersten Mal überhaupt erscheint das legendäre Album Confessions on a Dance Floor von Madonna in der ursprünglichen Continuous Mix Version auf Vinyl. Erlebe den Non-Stop Club Flow mit Hits wie Hung Up und Sorry. Genauso wie Madonna es damals beabsichtigt hat. Gepresst auf edlem 2LP Silbervinyl. Ein echtes Sammlerstück. Markiert euch den 27. März im Kalender oder sichert euch euer Exemplar jetzt im Pre-Order. Und für alle Sammler unter euch, am 18. April zum Record Store Day folgt das spektakuläre Live-Highlight The Confessions Tour live from London. Auf Starburst Pink und Purple Splatter Vinyl. Madonna, The Silver Collection. Jetzt vorbestellen.
den Dancefloor nach Hause holen. Das war unser Musiktipp. Und weiter geht's.
Toll. So, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit Vinyl und Wein. Kostja Ullmann, wir sagen herzlichen Dank, dass du da warst und auch wiederkommst.
Unbedingt, ne? Vielen Dank.
Wir trinken jetzt hier ganz gemütlich die Pulle noch aus.
So.
Dry January, sagen wir da nur, und Fastenzeit und alles, was dazu gehört. Und wir verabschieden uns so, wie wir gekommen sind, und setzen uns nochmal wieder ans Dock.
Oh, schön.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ciao,
tschüss.
Ciao.
Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein. Look like nothing.